Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer speziellen Folge. Heute ist nämlich kein Max da, wir haben keine Max Madness, aber wir haben March Madness, fängt ja jetzt an diese Woche. Das ist ein krasses Wortspiel. Ich versuche nämlich dem heutigen Ausfall alle Ehre zu machen. Aber daher ist heute mal wieder jemand zu Gast, der beim College- und Prospect-Scouting voll drin ist, der schon vor 6 Jahren bei Cooper Flag auf der Couch übernachtet hat und der uns hier entsprechend auch mit Insights versorgen kann. Es ist mal wieder hier Torben Adelhardt. Moin Torben.
Moin Ole, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wie geht's dir? Bist du bereit jetzt? Also du hast ja eben schon erzählt, du bist wahrscheinlich nicht in der Lage, jeden Tag 15 Stunden College-Basketball zu konsumieren, aber wie planst du so die nächsten Tage? Hast du Bock?
Ich hab Bock, ja. Es werden auch keine 14 Stunden, es wird schon ein bisschen weniger sein. Es wird eine Mischung aus Live und Real-Life schauen. Ich hab's ja im Vorgespräch schon gesagt, mit Kind und mit anderen Verpflichtungen ist nicht mehr so einfach wie noch vor einigen Jahren, wo man wirklich sich dann ab Donnerstagnachmittag für die nächsten 4 Tage eigentlich, bis dann die ersten beiden Runden durch sind, zu Hause einschließen konnte und nichts anderes gemacht hat, außer eben College-Basketball zu schauen. Das ist ein bisschen vorbei, aber ich bin trotzdem gehypt. Das merke ich immer wieder zu der Jahreszeit, wenn das Bracket raus ist. Ich verfolge natürlich College-Basketball sehr nah, auch während der regulären Saison aufgrund des Draft-Scoutings, das ich für jeden Tag NBA mache, die letzten Jahre auch für die Five, für Gut Next und so weiter. Und es ist immer noch ein anderer Reiz, aber wenn es wirklich so weit ist, kurz vor das Turnier losgeht, man eben das Bracket ausfüllt. Und da frage ich mich selber auch immer, mein Gott, hätte ich nicht schon mal vor ein paar Monaten 5 Stunden Liberty oder High Point Basketball gucken können, weil jetzt weiß ich nicht so genau, wie die Teams einzuschätzen sind, aber das macht ja auch den Reiz aus und es ist einfach eine sehr, sehr spaßige Angelegenheit, die March Madness zu verfolgen, egal ob jetzt als Konsument nur vor dem TV-Gerät oder selber als Journalist das zu begleiten.
Ja, ich wollte gerade sagen, das macht ja irgendwie diese Faszination auch aus, dass man eigentlich, also zumindest für so dieses erste Wochenende, auch gerade jetzt da die Sommerzeit bei uns ja noch nicht angefangen hat, wenn ich es richtig habe. Also dadurch, dass das ja im Moment alles ein bisschen früher ist, dass man halt eigentlich ab einer gewissen Uhrzeit am Nachmittag oder frühen Abend einfach anschalten kann, keine Ahnung haben kann, wer da gerade spielt, aber trotzdem irgendwie Stimmung und Zocken sich angucken kann und dann irgendwie sich so eine Meinung bilden kann, auch meistens nach 10 Minuten dann absoluter Experte ist, was alle Spieler angeht. Also irgendwie es ist halt einfach immer unterhaltsam. Bei mir ist es ja mittlerweile auch, also was heißt auch, bei mir ist es mittlerweile sehr krass so, dass ich eigentlich College während der Saison halt nur so ein bisschen schriftlich verfolge, mir zwischendurch irgendwie mal so ein paar Highlights angucke, aber halt keine Spiele wirklich schaue und deswegen eigentlich ziemlich blank reingehe. Ich kenne natürlich irgendwie jetzt so die wichtigsten Namen, über die wir heute auch so ein bisschen sprechen wollen, aber wie jetzt irgendwelche Teams aufgebaut sind, wie die konkret versuchen zu spielen, das ist halt echt rudimentär und insofern ist es aber so ein bisschen, man entdeckt halt einfach was ganz Neues.
Aber wie stehst du zum College-Basketball allgemein, was die spielerische Qualität betrifft? Also das ist ja immer das, wo alle sofort reingrätschen und sagen, ja, das ist einfach so schlechter Basketball. Warum soll ich mir das anschauen, wenn ich das richtige Produkt, sprich NBA, mir auch anschauen kann? Wie stehst du dazu?
Also ich bevorzuge also schon...
Kriegst du Augenkrebs, wenn du es schaust? Das wollte ich vielleicht sehr polemisch zusammengefasst sagen.
So krass würde ich es nicht formulieren. Es gibt zwar auf jeden Fall Spiele, wo man das Gefühl hat, also... Weiß ich nicht, warum ich das jetzt gerade gucke, aber ich würde sagen, wenn man College guckt, dann guckt man es ja in der Regel nicht dafür, dass man da irgendwie denkt, hier sehe ich jetzt das am besten Organisierte oder hier sehe ich den puren Basketball. Also ich weiß, dass das früher mal so ein amerikanischer Take war, aber der ist ja auch also in dieser heutigen Ära überhaupt nicht mehr aktuell. Aber wenn ich gucke es halt teilweise schon gerne und dann eher für die Atmosphäre einerseits und andererseits, weil man halt auch teilweise dann Spieler sehen kann, die halt noch früh in ihrer Entwicklung sind. Und natürlich sind da dann auch viele dabei, die man jetzt danach wahrscheinlich nicht mehr groß verfolgen wird, weil sie nicht in die NBA kommen in meinem Fall oder weil sie keine ganz große Profikarriere hinlegen. Aber es sind ja eben auch schon solche dabei und da kannst du dann halt teilweise schon so die Frühphase von jemandem mal mitbekommen und sehen, okay, der hat vielleicht noch nicht alles zusammengefügt, aber die Werkzeuge sind irgendwie da. Und ich bin jetzt mal gespannt, was daraus wird. Und ich finde dafür hat es dann schon seinen Wert, auch wenn ich bevorzuge es definitiv nicht. Das muss ich schon sagen. Also ich gucke schon lieber NBA natürlich und eigentlich auch lieber Euroleague. Aber College hat schon trotzdem gewissen Reiz, finde ich.
Ja. Okay, ja, dann kann ich die Chance nutzen, kurz Aufklärungsarbeit zu leisten für dich und auch für die Zuhörer, weil es ist tatsächlich in den letzten Jahren etwas zu erkennen, das hängt mit 2 Aspekten zusammen, weshalb der College-Basketball und gerade der High-Major-Basketball, also in den besseren Divisions, wo auch die ganzen Top-Prospects und NBA-Talente spielen, Gibt einen Grund, warum das alles jetzt ein viel besseres Produkt geworden ist. Das eine sind die Auswirkungen von Covid, weil die Spieler haben ja extra Jahre die sogenannte Eligibility bekommen aufgrund der Covid-Ausfälle. Und dadurch haben wir jetzt sehr, sehr viele Spieler, auch in den Top-Conference, die jetzt ihr fünftes Jahr spielen. Das heißt, wir haben jetzt viel mehr College-Seniors mit 23, 24 Jahren, die sonst auch schon vielleicht in den letzten Jahren längst in Europa gewesen wären, die einfach das Produkt College-Basketball auf ein anderes Level heben. Es gibt Teams wie Auburn, die super viele College-Seniors haben. Und das hat schon mal dafür gesorgt, dass natürlich die Teams auch insgesamt eine höhere Baseline an Talent mitbringen. Und der zweite Aspekt ist wirklich einfach so das Taktische, dass dieser Trickle-Down-Effekt von der NBA ist klar zu erkennen. Es gibt natürlich auch Coaches wie bei UConn Hurley, der wiederum schon Effekt auf die NBA hatte. Also JJ Redick hat sehr viel aus seinem Lakers-Playbook, dem UConn-Playbook entnommen, so ein paar Hammer-Sets und Skip-Corner-Dinger, die auch spielen bei den Lakers. So, die hat Dan Hurley letzten Jahre bei UConn sehr, sehr viel eingebracht. Und was wiederum die NBA jetzt geschafft hat im College-Basketball, was wir sehen, ist tatsächlich so das ganze Spacing-Konzept. Also es gibt kaum noch Mannschaften, die wirklich mit zwei Spieler tief spielen. Selbst 4-Out-1-In wird viel, viel seltener genutzt, sondern auch im College-Basketball ist man dazu übergegangen, 5-Out zu spielen, Non-Shooter irgendwie kreativer einzusetzen, auch auf dem Perimeter, sei es als Screensetter in irgendwelchen Off-Ball-Actions oder in Dribble-Handoff-Aktionen. Also da gibt's wirklich jetzt deutlich moderneren Basketball. Und das Ganze führt dazu, wenn man sich die richtigen Spiele anschaut, dieses Jahr gab es zum Beispiel Duke gegen Auburn, ACC gegen SEC Duell, weil beide kommen ja aus unterschiedlichen Conferences eigentlich, und das war schon ein richtig, richtig geiles Spiel, wo vielleicht, sag mal so, 8 NBA-Spieler zeitgleich auf dem Feld waren, zumindest dann Borderline-NBA-Spieler auch, und das Ganze hat dazu geführt, dass ich auch immer jetzt, wenn mich Leute fragen, hey, College-Basketball, wie kannst du das anschauen, dass ich sage, hey, es ist nicht mehr zu vergleichen mit den Pre-Covid-Jahren. Es gibt halt eben verschiedene Gründe dafür, und ich finde jetzt gerade diese kommende March Madness bietet so viele potenziell starke Matchups dann auch in der zweiten, dritten Runde der Sweet 16 Elite 8, die tatsächlich, wenn nicht NBA-Niveau, also das natürlich nicht, aber zumindest so wirklich nur noch ein Niveau drunter und nicht mehr so wie früher dann teilweise 3 bis 4 Niveaustufen drunter.
Ja, das, also ich habe jetzt zuletzt, da ich halt auch schon ein, zwei Artikel über Cooper Flagg geschrieben habe, habe ich mir dann so Duke schon ein bisschen mehr angeguckt, und ich meine, da ist schon erkennbar, dass da halt auch einfach also sehr viel Talent rumläuft und dass es aber auch einen Plan gibt, wie sie spielen wollen. Das ist natürlich dann auch so, also die du genannt hast, das sind, also Auburn und Duke sind halt auch so wahrscheinlich so die Top-Favoriten, ne? Also ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das sind halt auch so die Top-Teams. Es gibt ja natürlich auch einiges drunter, so die Underdogs, aber da ist mir das schon auf jeden Fall auch aufgefallen, dass das halt irgendwie ein sinnvoll konstruiertes Team ist, wo man auch einfach gerne zuschauen mag. Aber dann lass uns mal ganz kurz, bevor wir so richtig anfangen, einmal für den Überblick sagen. Also der Plan ist heute, dass wir so ein bisschen einen ersten Eindruck mal für die anstehende Draft-Klasse gewinnen. Dann ein bisschen Fokus auf Cooper Flagg, der natürlich der größte Name ist und auch für alle, die sich mehr für die NBA als fürs College interessieren, sicherlich der Name ist, der einfach schon sehr präsent ist, natürlich, also auch schon seit einer ganzen Weile. Dann kurz über mögliche andere Kandidaten so für die Top 4, die ja relativ safe ist, zumindest so wie es momentan aussieht, und dann halt noch so ein bisschen March Madness Preview. Also wir werden jetzt hier nicht irgendwie jedes Matchup der ersten Runde durchdeklinieren oder so, aber halt einfach so ein bisschen Eindruck geben. Ich würde mal sagen, es ist ein Prospect Potpourri, was ein schönes Wort ist. Und damit würde ich sagen, starten wir einfach mal. Die erste Frage ist allerdings nochmal eine andere, und zwar: Wir sind ja dieses Jahr wahrscheinlich nicht unbedingt verwöhnt in Sachen Rookies in der NBA. Das war so angekündigt, das ist eingetreten, würde ich mal sagen. Ohne, dass wir da jetzt zu tief reingehen, aber hat dich irgendjemand aus dem Jahrgang überrascht oder widerlegt mit dem, was du gedacht hast? Ist irgendjemand signifikant besser oder auch signifikant schlechter von den Rookies, die jetzt momentan in der NBA rumlaufen?
Also Reed Shepard, den ich an 1 hatte, der sieht schlechter aus, hat verschiedene Gründe. Ich will nicht mal sagen, dass das Scouting an für sich falsch war oder ich irgendwelche Skills falsch transportiert habe aufs NBA-Niveau oder wie das eben übertragbar ist, irgendwie das falsch eingeschätzt hätte. Es ist halt so, dass er schon sehr, sehr abhängig vom Pull-Up-Wurf ist, egal ob aus der Midrange oder von der Dreier-Distanz, weil er einfach nicht so gut zum Korb kommt. Das war auch so abzusehen, aber ich habe halt gedacht, dass er wirklich nicht Steph Curry-Niveau, aber so eine Kategorie drunter ist, dass er wirklich ein extrem, extrem guter Shooter ist und damit halt so die fehlende Rim-Pressure und aggressive Finishes am Korb wettmachen kann, die fehlende Länge wettmachen kann. Das finde ich ist bei Reed schon ein Problem. Er wirkt auf dem Feld jetzt kleiner, als noch am College war. On-Ball also in der On-Ball-Defense ist es problematisch. Ich habe sowieso schon immer gesagt, man muss ihn so oft es geht irgendwie Off-Ball verstecken, nicht im Sinne von, damit er bloß keine Matchups gegen sich kriegt, die schwierig sind, sondern um seine Stärken einzubringen in der Off-Ball-Defense. Er ist ja ein verdammt intelligenter Nail-Helper, also der immer die Gaps schließt, der dann Steals holt, der Deflections holt, der dann auch irgendwelche ja Blocks from behind macht, wenn er irgendwie so Blindside-Picks auch bringt. Und das fehlt mir aktuell ein bisschen so bei ihm. Also das hat man nicht so gesehen. Daher würde ich sagen, da ist er ein bisschen enttäuschend. Und von den Spielern, die mich positiv überraschen, niemand so wirklich. Jared McCain sah natürlich krass aus in den ersten Spielen. Das ist immer so bei diesen Combo Guards mit dem extrem guten Pull-Up-Wurf, die aber davon auch ein bisschen abhängig sind, ja immer so die Geschichte. Ich habe da ein bisschen unterschätzt, wie gut er wirklich als Cutter ist, als Off-Ball-Mover. Die ganzen Relocation-Dinger, die Jared McCain gebracht hat. Also nachdem er irgendwie zum Korb gezogen ist, Kickouts gespielt hat, wie schnell er sich wieder frei macht an der Dreierlinie. Also das sah sehr, sehr stark aus und da freue ich mich drauf, ihn nächstes Jahr auch wieder zu sehen. Daher würde ich sagen, war McCain so eine Überraschung. Alle anderen Spieler, also Zach Edey, was er kann, was er nicht kann, haben wir so besprochen. Ich bin im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden. Also Kelly Ware sieht etwas besser aus, als ich dachte. Ich habe da so ein bisschen diesen Christian Wood-Vergleich gehabt. Da finde ich, spielt er doch schon jetzt wesentlich solideren Ball, auch defensiv, was am College bei Indiana, bei Oregon ein Riesenproblem war, dass er da immer out of position verteidigt hat. Das finde ich, sieht jetzt auch neben Bam Adebayo schon besser aus. Aber ja, jetzt so ad hoc wären das, glaube ich, die Namen, die ich zuerst denken würde.
Ja, McCain, das ist mittlerweile schon wieder so lange her, dass ich das fast vergessen habe. du sagst natürlich, das war die eine gute Sache dieser Sixers-Saison. Naja, aber dann lass es mal so zum nächsten Jahrgang kommen. Also es heißt ja schon seit einer ganzen Weile, das ist auf jeden Fall viel besser als 2024 von der Talentdichte her, was wahrscheinlich auch keine Kunst ist, aber wie schätzt du das denn ein, so im Vergleich allgemein zu anderen Jahrgängen, die du so evaluiert hast? Ist das ein exzellenter Jahrgang, der da jetzt kommt, ein guter, ein solider? Gibt es irgendwie einen historischen Vergleich, der dir da direkt in den Sinn kommt, wenn du so auf 2025 schaust?
Also ich würde von einem guten und spannenden Jahrgang sprechen, weil, ja, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal im Pod letztes Jahr gesagt, also es hängt ja immer von zwei Dingen ab, wie wir eine Draft-Class vor der Draft selber beschreiben und auch den Leuten, die sich jetzt nicht mit der NBA-Draft beschäftigen, mal näher bringen. Das eine ist natürlich das Talent an der Spitze, also wirklich, was sind die Aushängeschilder dieser Draft-Class, und wenn es dann wie 2020 keinen klaren Number-One-Pick gibt, so am Ende war es Edwards und der konnte das ja auch alles komplett rechtfertigen, wenn nicht sogar noch übertreffen die Erwartungen, aber 2024 war ja so ein Jahrgang, wo einfach klar war, an der Spitze ist es einfach super dünn, es gibt kein glasklares All-Star-Talent, geschweige denn All-NBA-Talent, und dadurch wird ja auch direkt über eine Draft-Class insgesamt schlechter gesprochen. Und dieses Jahr haben wir halt dieses Aushängeschild mit Cooper Flagg. Ich habe auch überlegt, das wäre vielleicht auch so deine Anschlussfrage schon gewesen, die vorwegzunehmen, wo ich Cooper Flagg so im historischen Vergleich einordnen würde, so der letzten Draft-Jahrgänge. Ich bin so bis 2018 zurückgegangen, weil ich mich da noch ziemlich gut an mein Board erinnern kann. Und ich würde Wemby klar in 1, so logisch so. Und dann habe ich aber so ein Tier mit Luca, Zion und Cooper Flagg. Also ich habe Cooper Flagg ganz klar im Franchise-Player-All-NBA-Tier. Und da hatte ich auch Luca und auch Zion Williamson drin, Kate Cunningham auch. Aber ich bin mir sicher, dass ich Flagg definitiv vor Kate auch damals schon gesehen hätte. Und wahrscheinlich auch vor Zion. Und bei Luca wird schwierig, weil ich da will, also da möchte ich jetzt auch nicht selber irgendwie Confirmation Bias drin haben, dass Luca halt so gut wurde, wie ich es damals schon erhofft habe und gesehen habe, prognostiziert habe. Ich glaube, dass ich auch Flagg vor Luca gehabt hätte. Also vor Mobley, vor Chad auch, vor Banchero sowieso. Und dadurch würde ich schon sagen, dass Cooper Flagg jetzt nach, wenn man ja mal aus dem Jahrgang 2023, schon so das beste Top-Level-Talent ist, was ich bislang gescoutet habe. Und dann haben wir so ein bisschen den Effekt, dass dieser Highschool-Jahrgang, das ist der zweite Aspekt, über den wir mal nachdenken, also wenn es einen sehr gehypten Highschool-Jahrgang gibt mit sehr vielen interessanten Freshmen am College, und da haben wir dieses Jahr auch viel, viel mehr gehabt als die letzten Jahre, weil da wurde es ja sehr diversifiziert, teilweise waren die Spieler in Australien, teilweise in Europa, teilweise in der G-League, und jetzt haben wir dann doch wieder ein bisschen mehr alles am College in der NCAA versammelt, und die Spieler sind auch nicht alle, aber fast durch die Bank weg positiv aufgefallen. Und dadurch haben wir jetzt auch in der Lottery viel, viel mehr Freshmen, also sehr, sehr junge Spieler, die auch schon produziert haben, was dann auch für NBA-Teams wahnsinnig spannend ist, weil natürlich immer Alter plus Produktivität plus Tools so das Wichtigste ist, wonach man Ausschau hält, um wirklich so die bestmöglichen Talente und Spieler zu bekommen und nicht jetzt, wie es letztes Jahr der Fall war oder auch davor die Jahre immer mal wieder, dass man schon relativ früh in der Draft, Ende der Lottery, Mitte der Lottery schon auf so, ja, 21, 22, 23-jährige Spieler gegangen ist, die zwar eine hohe Baseline haben, wo man ungefähr wusste, was sie sind, aber wo natürlich auch die Upside entsprechend gedeckelt waren. Das, finde ich, ist dies ja nicht der Fall. Also ich würde sagen, es ist eine gute Class. Es ist keine herausragende, es ist nicht so wie 2023, wo man jetzt rein vom Pre-NBA-Tape, also bei Scoot Henderson die beiden Jahre in der G-League, Armin Thompson das OTE-Tape, so bei Cam Whitmore das sehr krasse Villanova-Tape. So, das, finde ich, hat man dieses Jahr jetzt nicht. Also die Spieler, die jetzt nach Cooper Flagg kommen, haben alle klare Stärken, aber auch klare Schwächen. Und danach kommt ein nächstes Tier für mich so ab Position 5 ungefähr, ab Position 6. Und da wird es auch nochmal flacher. Also ja, ich habe auch kurz mal rausgeschrieben, können wir nachher nochmal besprechen, so wie eigentlich so die Archetype-Verteilung ist. Also wie viele Ballhändler gibt's, wie viele 3-and-D-Wings, wie viele ja Shoot-Dribble-Pass-Wings, also die noch ein bisschen mehr abseits des Dreiers mitbringen. Wie viele Big-Men gibt's, die werfen können, wie viele, die den Korb beschützen können. Und daran sieht man ja auch immer, okay, kommt jetzt auch wirklich das Talent nach, was die NBA gerade braucht, also was in allen Teams gefragt ist. Und da ist dieses Jahr auch sehr, wie soll ich sagen, sehr zerstückelt eigentlich, finde ich, von den Archetypes.
Ja, spannend. Also das war tatsächlich auch eine der Fragen, die ich noch hatte. Aber also vorher noch mal ganz allgemein. Du hast ja gesagt, es gab eigentlich im letzten Jahr gab es keinen klaren Nummer-1-Pick. Und also Risashe, der es dann am Ende geworden ist, war ja auch jemand, wo irgendwie die meisten Experten gesagt haben, vielleicht hat der das Potenzial, ein guter Rollenspieler zu werden, was normalerweise einfach nicht das ist, was man an 1 sucht. Wenn du jetzt mal Flagg ausklammerst und sagst, also wir haben eine klare Top 4, und dann haben wir auch noch irgendwie einige Spieler. Wie viele wären da so aus dem Stand gesagt für dich eher der Nummer 1-Pick 2024 gewesen, als es Risashe dann war?
Also man muss, glaube ich, unterscheiden kurz, damit ich das auch nicht selber vermische, zwischen dem aktuellen Consensus-Board von den großen Media-Outlets in Amerika, also ESPN, Bleacher Report, The Athletic, Sam Vecenie. Da gibt's eben jetzt gerade schon eine sehr, sehr klare Richtung für die Top 4. Und ich selber habe eine klare Top 1, ich habe einen klaren Spieler an 2. Und schon ab 3 wird es bei mir ein bisschen schwieriger. Also ich würde halt Dylan Harper, den ich an 2 habe, auch sehr klar, den hätte ich letztes Jahr definitiv an 1. Den hätte ich 2023 eventuell an 2 gehabt vor Scoot. Da muss ich natürlich jetzt auch aufpassen, dass ich mich jetzt nicht selber besser darstelle, als ich eigentlich bin, weil ich auch schon großer Scoot-Believer war. Aber so in der Range ungefähr 2022. Ich mochte ja Chet Holmgren sehr, sehr krass. Ich hatte ihn ja auch an 1, aber hatte ihn nicht auch in diesem All-NBA-Tier, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, so zwischen Dylan Harper und Chet Holmgren hätte ich jetzt lange grübeln müssen, weil Dylan Harper der etwas spannendere Archetype ist, dadurch, dass er halt Lead-Ballhändler sein kann, NBA, primärer Creator einer Offense, ist das schon irgendwo noch wertvoller als das Skillset, was Chet Holmgren mitbringt, zumindest pre-NBA, also rein in der Draft-Season betrachtet, und da würde ich es ungefähr so einordnen. Also Dylan Harper wäre schon in einigen Jahrgängen bei mir auch an der 1 gewesen.
Ja, das, okay, also über den sprechen wir gleich dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen, bisschen mehr auf. Ich finde es so ganz lustig, weil wie gesagt, wenn man erst diese Woche angefangen hat, sich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, dann fällt einem auf, gerade auch so bei ESPN, da sind 2 Spieler von Rutgers halt an 2 und 3 im Mock-Draft. Und Rutgers ist nicht beim Turnier dabei, weil die halt auch eine schlechte Saison gespielt haben. Aber es ist halt auch einfach dieser Unterschied, also was du beschrieben hast, die ganzen Seniors am College, die älteren Spieler, die so ein bisschen gereift sind, die sorgen halt dafür, dass Teams dort funktionieren. Das heißt nicht, dass das die größten Talente sind, sondern das muss man halt immer voneinander trennen. Aber da bin ich so kurz drüber gestolpert, dass ich dachte, okay, ja, zweitgrößte Talent, drittgrößte Talent. Aber gut, man schaut da halt einfach nach unterschiedlichen Sachen.
Aber da du gerade Ergänzung, Ole, ja. Weil das ist auch tatsächlich was Besonderes, dadurch, dass es ja auch eine March Madness Preview ist. Also das gab es jetzt die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre, nicht mehr, dass wir so viele Top-NBA-Prospects wirklich im Tournament haben. Also du hast ja gesagt, Dylan Harper und Ace Bailey von Rutgers sind nicht dabei. Aber danach, wenn ich mir jetzt nur das ESPN-Ranking anschaue, die Europäer, die noch in der Lottery sind, sind Hugo Gonzalez und Joan Beringer. Und das war's. Also wir haben wirklich so viele Spieler jetzt, die auch wahrscheinlich in der Top 10 weggehen im Tournament. Das gab's definitiv seit einigen Jahren nicht mehr. Also von daher ist das auch nochmal eine ganz coole Geschichte für die Leute, die sich eigentlich wenig für College-Basketball interessieren, March Madness so semi-interessant finden, aber NBA-Draft sehr spannend. Dann würde ich sagen, lohnt sich dieses Jahr auf jeden Fall der Blick zum Tournament, weil so viele Prospects gab es schon lange nicht mehr, die jetzt auch im Turnier selber spielen.
Ja, nice. Wenn wir über Archetypes sprechen, so in dem Jahrgang, was ist da besonders viel vertreten in diesem Jahrgang? Was fehlt dir? Also wenn du schaust ja auch sehr viel die die NBA natürlich bist da irgendwie sehr auch an Trends interessiert und das an dem, was halt funktioniert, was vielleicht neu reinkommt. Ist da irgendwas, wo du das Gefühl hast, dass das fehlt oder das ist eigentlich nicht genug vorhanden, um der aktuellen Entwicklung der Liga Rechnung zu tragen? Oder ist das ein Jahrgang, der einfach unglaublich viele Leute in die Liga spült, die dort dann auch funktionieren werden?
Ja, ich muss jetzt lachen, weil wir beide haben ja letzte Woche für jeden Tag NBA die Top 35 NBA Big Man aufgenommen und die Episode. Und deshalb könnte ich dir direkt die Frage stellen, welche Art von Big Man mag ich denn besonders, Ole? Welcher Archetype ist es?
Also auf jeden Fall der nicht Bam Adebayo ist, weil den verachtest du, was ich nach wie vor, also das habe ich immer noch nicht verdaut, muss ich gestehen.
Und das ist so witzig, da haben sich auch bei uns im Discord-Channel, natürlich war das so das Gesprächsthema, meine Positionierung von Bam Adebayo. Und ich dachte mir, wie unfair, ey, der Ole Freaks, der hat wahrscheinlich jetzt Einreiseverbot nach Litauen, der litauische Geheimdienst ist dir auf den Fersen für deine Sabonis-Positionierung. Aber leider war Adebayo noch ein bisschen krasser, aber ich habe es noch versucht darzulegen, wie ich an die Übung rangegangen bin. Um die Antwort wegzunehmen, genau, es ist nicht Bam Adebayo.
Stretch Rim Protector, ich weiß.
Richtig, richtig, die Stretch Rim Protector. Und da sind wir dieses Jahr echt leider sehr, sehr dünn aufgestellt. Also es gibt viele interessante Big Men, teilweise auch eher so Weirdo-Archetypes, aber so diese rein klassischen, die den Korb beschützen können, die eine gute Länge mitbringen für die NBA und die einen Dreier nehmen können, da habe ich eigentlich nur zwei Spieler und ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, im ESPN 100-Ranking sind beide irgendwo jenseits der 80er, würde ich sagen, irgendwo im hinteren, nicht nur im hinteren Drittel, sondern relativ weit hinten. Das ist zum einen Zvonimir Ivisic von Arkansas, ein Kroate, sein Zwillingsbruder spielt für Illinois und der hat letztes Jahr noch bei Kentucky gespielt, ist dann jetzt zusammen mit Head Coach John Calipari rübergewechselt zu Arkansas und der ist tatsächlich ein ziemlicher straightforward Stretch Rim Protector. Also der kann im Angriff den Ball auch ein bisschen auf den Boden setzen, ist ein sehr kreativer Passer, sehr intelligenter Passer auch, finde ich, so wenn es darum geht, Backdoor-Cutter schnell zu bedienen vom Flügel, wenn er den Ball kriegt, aber er ist vor allem so ein Pick-and-Pop-Big-Man, kann in Transition den Dreier sofort nehmen und bringt halt mit knapp 2,14 Meter, 2,15 Meter Körpergröße halt eine sehr, sehr gute Länge mit, um auch Würfe zu blocken. Aber wenig anderes in der Defense und ist auch jetzt nicht wirklich der perfekte Rim Protector, dadurch, dass ihm ein bisschen so die Masse fehlt, die Physis, die Durchsetzungskraft auch dann am eigenen Korb. Und der andere ist ein Franzose oder ein Kanadier, bin ich mir gerade nicht sicher, Maxime Renault von Stanford. Und bei ihm finde ich auf jeden Fall auch spannend, dass er ist schon ein College Senior, dass man da tatsächlich sehr klar auch so dieses Stretch Rim Protector Potenzial sieht, weil er auch den Pick and Pop Dreier nehmen kann, weil er im Handoff den Ball behalten kann, dann den Dreier nehmen kann, aber auch ein bisschen Scoring Variabilität mitbringt, war auch knapp 20 Punkte pro Game Scorer dieses Jahr und der passt auch noch so ein bisschen in die Kategorie, aber ja, als College Senior, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube ESPN hat ihn halt sehr, sehr weit hinten, von daher sind das schon beides eher so Outlier und Sleeper Picks, wenn es darum geht, ob sie tatsächlich NBA Potenzial besitzen und ansonsten war es das jetzt so mit diesen klassischen Floor-Spacing Big Man. Was ich halt finde, was die NBA natürlich auch immer sucht, seit jeher sind halt die reinen 3-and-D-Wings. Zu Ace Bailey kommen wir gleich, den ich in die Kategorie vielleicht reinschieben würde. Es gibt bei Arizona einen Freshman, Carter Bryant, sehr, sehr guter defensiver Playmaker, hat eine gute Athletik, eine gute Länge mit knapp 6'8 Größe und der zeigt auch, dass er einen Dreier nehmen kann. Sind vor allem so reine Spot-Up-Dreier, die er nimmt, aber die fallen ganz gut, bietet sonst wenig gerade offensiv an, aber aufgrund seines Alters, wie gesagt, so ein relativ oder vergleichsweise junger Freshman sogar, da finde ich das schon echt sehr, sehr interessant. Miles Bird von San Diego State hat sehr, sehr krasse defensive Zahlen. Ich glaube, irgendwie über 4% Block Percentage, über 4% Steal Percentage. Ich fand das Tape von ihm nicht ernüchternd, aber zumindest hat man schon gesehen, dass er defensiv vor allem davon lebt, dass er sehr aggressiv in den Passing Lanes ist, sehr aggressiv noch die Weak Side Low Help läuft, was natürlich gut ist, um dann den Korb noch mit zu beschützen. Aber er ist jetzt kein Lockdown-Defender, sondern eher ein guter, effektiver Team-Defender und im Angriff kann er halt auch die Spot-Up-Dreier treffen, kann ein bisschen was aus dem Dribbling machen. Alex Caraban, Name, den vielleicht manche kennen, letzten beiden Jahre Champion geworden bei UConn. Ist jetzt in seinem dritten Jahr, hätte vielleicht sich besser letztes Jahr schon anmelden können, hätte er, glaube ich, mehr Draft-Hype mitgenommen. UConn dieses Jahr nicht mehr ganz so stark wie die letzten Jahre zuvor, aber auch jemand, der ein bisschen Weak-Side-Rim-Protection liefert auf der 4, eine gute Länge hat und vor allem sehr, sehr effizient den Dreier trifft. So, das sind so ein paar Spieler aus dieser Kategorie. Und wenn es darum geht, welche Flügelspieler oder Spieler mit einer guten Winggröße noch etwas mehr abseits vom Shooting anbieten, dann ist Einnahme, die du auch kennst, Conn Knipple von Duke, den ich sehr, sehr spannend jetzt finde, wo ich auch die letzten Wochen ein bisschen mehr gehypter wurde, je mehr Duke-Spiele ich gesehen habe, weil ich hatte ihn schon bei uns bei Jeden Tag NBA mal in einer Episode genauer beleuchtet. Da war ich noch nicht so ultra angetan davon. Aber jetzt die Spiele, gerade auch ohne Cooper Flagg, der im ACC-Tournament verletzt ausgefallen ist, hat man gesehen, wie viel er tatsächlich als Creator noch machen kann, als Playmaker im Pick-and-Roll, wie umsichtig er da agiert, wie er seine Körperkraft gut einsetzt bei den Drives und auch ohne explosive Athletik auch finishen kann am Ring. Und da gefällt mir Karl Knippel als ja wahnsinnig guter Shooter auch, der über 10 Dreier auf 100 Possessions nimmt, 39% trifft, sehr, sehr gut. Also jemand, bei dem ich mir auch vorstellen kann, dass ich ihn noch etwas höher auf mein Board schieben werde, wenn es Richtung Draft geht. Und ja, da gibt es noch ein paar andere Namen. Will Riley von Illinois, Freshman.
Lass mal ganz 6'8", kurz zu Knippel.
Zu Knippel? Ne?
Also, weil es mein Lieblingsname ist, natürlich im Jahrgang habe ich den schon lange auf dem Schirm. Und zudem hatte ich eh eine Frage, deswegen kann ich sie einfach jetzt schnell
ja, gerne
stellen. Funktioniert der athletisch in der NBA? Also im Sinne von, kommt der da defensiv zurecht? Meinst du, der wird körperlich dazu in der Lage sein? Weil also so Shooting-Tape habe ich halt auch ein bisschen gesehen und fand das schon sehr beeindruckend. Und also so ein paar Zahlen, ich finde, der also wirkt auch wie jemand, der halt das Spiel ziemlich gut versteht. Aber ich war mir halt nicht so sicher, wie ich ihn da einschätzen soll, im Sinne von, ist der körperlich athletisch jemand, der dann halt auf dem höheren Level auch noch funktioniert. Wie siehst du ihn da?
Ja, also für die Defense, ich sehe schon eine Möglichkeit, wie er plus minus null ist. Also wenn wir jetzt so ein Plus-Minus denken und in solchen Geschichten so von den Impact-Zahlen, kann ich mir schon vorstellen, dass er aufgrund seines Effort-Levels, also seines Einsatzes da was wettmachen kann. Weil das ist etwas, was man bei vielen College-Spielern sieht, die defensiv ohnehin nicht die besten Tools haben, die aber vor allem über die Offense kommen, dass die defensiv auch noch viel chillen, dass die viel Ball-Watching betreiben und sich abseits des Balles nicht richtig positionieren, nicht richtig die Helpline spielen oder wenn sie Closeouts laufen, da eine schwache Technik zeigen. Da finde ich das bei Knippel auch immer noch ausbaufähig. Also er lässt schon viele Drives vom Flügel dann Richtung Mitte zu. Ich weiß nicht, ob das auch bei Design ist, weil man das irgendwie Richtung Cooper Flagg und Richtung Kaman Maluash irgendwie funneln will von der Defense, dass er die da wirklich auch hinleiten soll, wenn der Closeouts läuft. Aber die Fußarbeit könnte besser sein. Aber grundsätzlich finde ich, wenn er am Ball ist, strengt er sich an und er hat halt einen echt guten Körper. Also er ist sehr, sehr bullig, finde ich, für seine Größe. Ist auch jenseits der 2 Meter groß, 2,3 Meter, 2,4 Meter, würde ich sagen. Und das Ganze führt schon dazu, dass er sehr viele Drives auch bumpen kann, viele Cutter bumpen kann, also quasi wenn er sich abseits des Balles bewegt, dass er da wirklich mit Körperkontakt dagegen hält. Und ich sehe da schon durchaus eine Möglichkeit aufgrund seiner Länge und seines Körpers, seines Frames, dass er defensiv überleben kann. Aber Mismatch-Hunting, wenn das so die schlussendliche Frage wäre, in den Playoffs gegen Con Knippel, sehe ich durchaus. Also dass man ihn da irgendwie am Point of Attack ranziehen will, um ihn da zu attackieren, das kann durchaus passieren.
Ja, okay. Aber wenn, dann hat man das ja lieber auf dem Flügel als auf den größeren Positionen. Okay, aber das ist nämlich halt einfach so ein Typ gewesen, der mich sehr interessiert hat. Nicht nur, weil ich natürlich damit liebäugel, mir ein Trikot mit Knüppel hinten drauf zu bestellen.
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ist auch ein richtig cooler Typ, so finde ich, von der Attitude und wie er auftritt und so. Das ist sehr sympathisch von dem, was man jetzt nur rein vom Tape her mitkriegt.
Sorry, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen mittendrin.
Ja, wenn es um Korn Knippel geht, darfst du mich jederzeit gerne unterbrechen. Also dieser Archetype der Shoot, Dribble, Pass, Wings, wie ich es auch nennen, der ist schon dünn besetzt. Also Korn Knippel für mich klar der beste Spieler aus diesem Archetype in dieser Saison. Dann Will Riley von Illinois, den ich kurz angesprochen habe. 6'8" großer Shooter, der aber auch den Ball auf den Boden setzen kann, der jetzt im Laufe der Saison bei Illinois auch ein bisschen mehr On-Ball-Raps bekommen hat. Ist alles noch etwas roh bei ihm, aber ich finde, da steckt durchaus mehr Potenzial, als einfach nur ein Catch-and-Shoot-Spieler zu sein. Ja, und dann Nick Clifford von Colorado State ist noch so ein Dark Horse-Kandidat auf einen Top-20-Pick. Trifft jetzt die Saison auch knapp 39% seiner Dreier, nimmt einige, ist ein sehr bulliger Wing, wird ein bisschen so mit den Morris-Twins verglichen, so was so die Bulligkeit in seinem Spiel betrifft. Aber ich finde, der kann den Ball auch echt gut auf den Boden setzen, kann aus dem Drive Entscheidungen treffen, den Ball rauskicken. Wenn er jetzt eine gute March Madness spielt, wenn Colorado State vielleicht sogar ein Upset schafft, dann könnte Nick Clifford noch so ein bisschen die Boards nach oben steigen und danach wird's schon dünn. Also ich finde, alle Spieler, die so in die Wing-Kategorie reinfallen, haben tatsächlich große Fragezeichen. Man könnte noch von Auburn Chet Baker-Mazzara nennen, der für mich ein bisschen zu sehr die Luft aus dem Ball dribbelt, aber der tatsächlich ein guter Pull-Up-Shooter ist, eine gute Wing-Größe auch ebenfalls mitbringt mit knapp 6'7". Und auch eben Plays machen kann aus dem Dribbling, den Ball rausbewegen. In einem sehr, sehr guten Auburn-Team noch ein bisschen raussticht, so als kreativer Passer und Playmaker. Das ist so diese Kategorie Wings, die ich so je nachdem, wie viel ja sekundäre Skills sie noch zeigen, abseits vom reinen Shooting. Da finde ich es ein bisschen dünner, neben den Floor-Spacing-Bigs. Was wir dieses Jahr viel haben, sind so Combo-Guards und ich habe es jetzt mal Lead-Ball-Händler-Wetten genannt. Also über den Harper sprechen wir noch, über VJ Edge kommt ein bisschen ausführlicher. Und dann gibt's gerade noch bei den Lead-Ball-Händlern Spieler wie Kasparas Jakučiūnas von Illinois, der Litauer, den du ja dann eine Antipathie wahrscheinlich hegst.
Ich wollte gerade sagen, weil das wird wahrscheinlich nicht mein Spieler sein.
Bin nicht dein Spieler, genau. Sehr, sehr cooler Spieler, weil der ja eine ganz komische, wie soll ich sagen, ein ganz komisches Offensivarsenal hat von Dingen, die er macht, weil er kommt gut zum Korb, ohne jetzt überbordende Athletik zu haben, einfach weil er sich da seine Spots sehr gut aussucht, eine gute Körperbalance hält bei seinen Drives und dort dann auch wirklich aggressiv am Korb versucht zu finishen, zieht viele Freiwürfe oder er nimmt halt wahnsinnig viele Pull-Up-Würfe, egal ob jetzt eben aus dem Pick-and-Roll, jenseits der Dreierlinie oder aus der Mid-Range, also sehr, sehr modernes Three-Level-Scoring-Paket und kreativer Passer, aber bei ihm ist so ein bisschen die Frage, ich hatte ihn lange Zeit an 3, ich glaube, ich werde ihn auch ein bisschen abstrafen müssen auf meinem Board, weil er jetzt zuletzt gegen die physischere, athletischere Competition am College nicht mehr ganz so gut aussah wie am Anfang der Saison noch. Dann gibt es mit Jeremiah Fierce einen Spieler, ein sehr junger Freshman von Oklahoma, der einzige Freshman neben Cooper Flagg, der eine Usage Rate von über 30 schultert. Sehr, sehr dynamisch und schnell auf den Beinen, kommt gut zum Ring, kann dort abschließen, hat ein tolles Finishing-Paket, wenn es um Layups geht. Bei ihm ein bisschen das Problem, dass man merkt, dass er selber noch gar nicht bei seinen Playmaking-Instinkten so weit ist, wie er schon ja bei seinen Drives ist. Also der Kopf macht da manchmal noch nicht so mit. Er kennt zu spät irgendwelche Passing-Winkel, die er bespielen könnte. Aber was für mich immer mit das Wichtigste ist für einen Leadball-Händler auf NBA-Niveau, kann er Vorteile kreieren, kann er eine Help-Defense forcieren, kann er dadurch auch seine Mitspieler einbinden. Und da bringt Jeremiah Fierce schon ein sehr spannendes Paket mit. Ja, danach kommen Spieler aus Europa wie Nolan Traoré aus Frankreich, Ben Saraf, der Israeli, der zurzeit bei Ulm spielt. Es gibt mit Hunter Salles noch einen älteren Spieler, der jetzt bei Wake Forest seine letzte Saison gespielt hat, war vorher bei Gonzaga, war beim Championship Run, aber auch ja nicht ganz so integriert in der Rotation oder als sie gegen Baylor damals verloren haben, 2021 müsste das gewesen sein, ist dann eben nach Wake Forest transferiert, ist ein 6'5", 6'6", großer Ballhändler, der mit sehr viel Craftiness agiert, also sich auch gut seine Punkte aussucht, indem er dann die Defense attackiert, kann die Gegner auf den Rücken nehmen, kann Kickouts spielen dann in diesen Momenten, kann aber auch bis zum Korb durchkommen, seine Länge dort ausspielen, kann den Wurf aus dem Pull-Up nehmen. Also jemand, der vielleicht so für die zweite Runde sehr, sehr spannend ist. Also dieser Kategorie Ballhändler-Wetten, da gibt's so einige Spieler. Und ja, von daher ist, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, sehr diversifizierte Class, weil es nicht irgendwie so ganz klar, keine Ahnung, 6 Rim Protector gibt, jenseits von 2,13 Meter oder es gibt irgendwie 10 Upperclassmen, die alle wahnsinnig gut schießen können und ihren eigenen Mann verteidigen oder gut am Ball verteidigen können. Da gibt's dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Kategorien an Spieler, würde ich sagen.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Das größte Talent, das hast du schon angesprochen, das ist, wie gesagt, ein gängiger Name, auch in der NBA, wo Teams mittlerweile längst Geldstrafen in Kauf nehmen, weil sie ihre Spieler nicht mehr aufstellen, egal ob sie gesund sind oder nicht. Ist halt Cooper Flagg, du hast schon gesagt, Konsens ist Number One, wird als Retter des US-Basketballs gehandelt. Es wird ja im Moment sehr viel darüber geschwafelt, wer eigentlich das Gesicht der NBA sein soll. Und da hätten die Amis sicherlich gerne ihn. Da wäre jetzt mal, also ganz, ganz allgemein gefragt, erstmal, du hast ja schon gesagt, dass du ihn auch, was Prospects, die du so gesehen hast, sehr, sehr weit oben hast. Was macht ihn denn so einzigartig? Oder was macht ihn für dich zu so einer sicheren Sache als NBA-Talent?
Also eingangs der College-Saison war ich auch nicht so ultra gehypt von Cooper Flagg. Ich habe schon gedacht, so, dass es das spannendste Talent ist, als, ja, wie soll ich sagen, beste Wette auf den Number-One-Pick in die Saison geht. Aber irgendwann, gerade in den ersten Spielen, wo ich Dylan Harper auch sehr, sehr stark fand, den ich auch bei Team USA, bei den U19 und U17-Turnieren sehr gut fand, da hätte ich noch gesagt, dass Dylan Harper echt nah dran ist an Flagg. Und dann, je mehr Tape ich von Cooper Flagg gesehen habe und je stärker auch John Shire ihn als Ballhändler und als Playmaker eingesetzt hat und die komplette Offense um ihn herum jetzt konstruiert hat und welche Fortschritte er dort auch gemacht hat von Anfang der Saison bis jetzt hinten raus, das ist halt so krass, also nur ganz kurz 19 Punkte, die er pro Partie auflegt, ein True Shooting von knapp unter 60%, also auch effizient, dafür, dass er auch eine verdammt hohe Usage schultert, also über 30% laut BK Ref. Und 4,1 Assists, 26,3 Assist Percentage, also legt auf, wie gesagt, viele Würfe für die Mitspieler auf, kreiert sehr, sehr viel und hat dazu noch eine positive Assist-Turnover-Ratio, was ich immer sehr, sehr spannend finde bei Freshmen, die viel Last schultern, die oftmals Double-Teams gegen sich sehen oder sehr aggressive Help-Defense, wo die ganze Defense bei jedem Drive auf die Jungs kollabiert und da liegt er bei knapp 2,0, also 1,9 Das ist wahnsinnig stark. 80% Freiwurfquote, also über 80%, hat eine Freiwurfrate von 43,3%. Das ist immens hoch, also zieht wahnsinnig viele Freiwürfe und dazu knapp 37% Dreier. Also das war ja so der große Swing-Skill vor der Saison. Wie gut kann er sein Dreier treffen, egal ob jetzt aus dem Pull-Up oder auch als Weak-Side-Spot-Up-Shooter, wenn er den Ball kriegt im Catch-and-Shoot. Und da sind jetzt 37% bei knapp 7 Dreier auf 100 Possessions schon sehr, sehr gut. So, und wenn man sich das nochmal irgendwie im größeren Kontext vorstellt, also Cooper Flagg ist Freshman, aber es ist nicht nur irgendein Freshman, sondern er hat die ersten 2 Monate der Saison als 17-Jähriger verbracht. Also er ist wirklich blutjung, ist Dezember
2024.
Genau, da ist er dann 18 geworden, also 2006, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, genau. Also von Dezember 2006 in einer High-Major-Conference in der ACC, das alles aufzulegen. Und was ich halt am Anfang nicht wusste oder wo so meine größten Fragezeichen waren bei der Offense, so okay, was ist denn auch seine NBA-Rolle? Er ist ja wahrscheinlich kein Lead-Creator, der so die ganze Offense schultert, der immer den Ball in der Hand hat, der für sich seinen eigenen Wurf kreiert, für die Mitspieler auflegt. Und dann jetzt hinten raus, am Ende der Saison, müssen wir sagen, ja, warum eigentlich nicht? Also eigentlich deutet alles genau darauf hin, egal ob die Zahlen oder das Tape, dass er das machen kann. Ich habe noch mal eben mir angeschaut, welche Spieler in den letzten 20 Jahren denn eigentlich als Freshman sowas oder als Underclassman, sprich Freshman oder Sophomore, ähnliche Zahlen aufgelegt haben. Also effizientes High Scoring mit mindestens 19 Punkten pro Partie bei 58 True Shooting, also überdurchschnittliche Effizienz. Dazu Dreier genommen, ne, 7 auf 100 Possessions ist schon ordentlich. Dazu 40er Free Throw Rate plus 25 Assist Percentage. Und es gibt nur 2 Spieler. Das sind Trae Young als Freshman damals bei Oklahoma und Ja Morant in seinem 2. Jahr bei Murray State. Also Spieler dann 2017, 18 Trae Young und 18, 19 Ja Morant. Das sind die einzigen beiden Spieler, die auch diese Benchmarks jetzt geknackt haben wie Cooper Flagg. Und das sind ja ganz klar Lead Creator und Lead Ballhänder auch schon als Prospects gewesen. Und wenn wir uns das Tape anschauen, also Cooper Flagg, über 30% der Possessions, wenn er auf dem Feld steht, läuft Duke mit ihm als Ballhänder im Pick and Roll. Also komplett John Shire, der ja das Amt damals von Mike Krzyzewski übernommen hat als Head Coach bei Duke, der vertraut ihm wirklich komplett. Also wir sehen auch ganz viele interessante Dinge, dass dann eben Duke Pick and Rolls laufen mit ihm als Ballhändler und dann einer von den Guards stellt den Pick, um einfach eine Switching-Defense zu bestrafen. Das kann Cooper Flagg wahnsinnig gut machen, dass er dann, wenn er einen kleineren Gegenspieler gegen sich hat, sofort bullig zum Korb zieht, hat einen wahnsinnig schnellen Antritt für einen Spieler, der jenseits 2,6 Meter misst. Wahnsinnige Bulligkeit auch bei seinem Drive, kann dort finishen. Dann sehen wir noch Big Pick and Roll. Also wenn er dann Karman Maluash, den 2,16 Meter großen Big Man, zu sich ranholt und dort dann eben Pick and Roll läuft, der kann den Ball dann eben ja auf ihn ablegen, wenn er zum Korb abrollt. Maluash hat ein sehr gutes Ballplacement, finde ich, was so die Lob-Anspiele betrifft. Also da sieht man selten, dass irgendwie so sein Lob-Pass dann auch Maluash überfliegt und ins Aus geht oder so, sondern ist auch wirklich ein guter Passer. Und ja, in Isolation müssen wir auch nicht drüber sprechen, wenn da eben Mismatches sind, die kann er sofort bestrafen. Er wird oft am Elbow isoliert, wo man dann ein bisschen auch die Mitte für ihn frei macht, dass ich dann eben aussuchen kann, okay, zieht er jetzt dann, wenn er irgendwie am linken Elbow isoliert ist und im Post-Up dann erstmal agiert, zieht er dann über die linke, zieht er über die rechte Hand. Wenn dann tatsächlich die Defense auf ihn kollabiert, kann er Kickouts spielen. Da hat er sich auch stark verbessert, finde ich, im Laufe der Saison, dass er jetzt etwas früher schon antizipiert, auch wo die Hilfe herkommt. Er ist dann wirklich auch ein guter Passer, jetzt kein herausragender Passer aus technischer Sicht, aber wirklich funktional gut, dass er dann auch die Kickouts spielen kann. Spielt teilweise auch einhändige Skip-Pässe dann von der rechten Seite in die linke Weakside-Corner, wenn von dort aus schon die Hilfe rüber rotiert ist. Also hat eine gute Spielübersicht, profitiert natürlich auch dann von seiner Größe. Also das ist halt absurd, wenn ein 2,6 Meter Spieler mit dem Ball in der Hand im Pick-and-Roll mit einem 2,16 Meter Mann agiert und der kann einfach dann über die Defense drüber schauen und ihn dann anspielen in den abrollenden Sequenzen. Also ja, im Endeffekt ist Cooper Flagg, da war so mein Vergleich vor einigen Wochen bei Jeden Tag NBA, als ich mit Jerry über ihn gesprochen habe, ein bisschen Paolo Banchero in dem Sinne, dass Paolo damals bei Duke auch quasi in allen Playtypes eingesetzt wurde und in allen Playtypes auch gut. Egal ob Post-Up, Isolation, Pick-and-Roll-Rollman, Pick-and-Roll-Ballhändler, Transition, und da ist Cooper Flagg auch immens stark in Transition, also einer der athletischsten Spieler, die letzten Jahre aus dem College in die NBA gekommen sind, auf den großen Positionen. Also er hat halt kaum Schwächen. Und die Dinge, die er macht, da finde ich doch schon teilweise alles zusammengesetzt sehr, sehr funktional gut. Also das ist so ein bisschen das größte Learning für mich und weshalb ich Cooper Flagg jetzt auch deutlich positiver nochmal sehe als am Anfang der Saison, wo ich dachte, ja, vielleicht ist einfach sein offensiver Fit in der NBA nicht perfekt, was soll er da machen? Aber jetzt mittlerweile glaube ich, dass eigentlich alle Indizien und Indikatoren dafür sprechen, dass Cooper Flagg selbst auf NBA-Niveau zu diesen sehr, sehr großgewachsenen, kräftigen Wing-Creator gehören wird.
Ja, ich finde das auch spannend, weil mein Bild von ihm, was ich so vor der Saison hatte, was natürlich auch jetzt eher oberflächlich war, muss ich zugeben, aber war schon eher so, das ist halt einer, der so in Sachen Ballhandling auf jeden Fall noch einiges vor sich hat und in Sachen Shooting sowieso und wo man halt so ein bisschen schauen muss, was ist jetzt als Creator da eigentlich möglich, ist er mehr so, und das finde ich ja das Lustigste, dass er auch mal mit Bam Adebayo in Vergleich gebracht wurde, was ja dann verständlich ist, dass du ihn erstmal nicht so überzeugend fandest, aber das, was ich jetzt von ihm gesehen habe, dachte ich halt schon auch, also das Ballhandling kann auf jeden Fall noch besser werden, das ist jetzt nicht so, dass er den Ball wie an einem Jojo durch die Gegend bewegt wie Chris Paul oder so, aber es wirkt, finde ich, schon wesentlich besser. Und also das Shooting hast du angesprochen, da ist halt vielleicht auch so ein bisschen die Frage, inwieweit man glaubt, dass das jetzt so hält, aber seine Freiwurfindikatoren sind ja auch alle gut, ne? Also er trifft die ja, und also da kann man wahrscheinlich schon optimistisch sein. Und bei den Videos, die ich mir jetzt angeguckt habe, fand ich schon auch dieses Passing, was du angesprochen hast, sehr, sehr auffällig. Also gerade die Lobpässe, die er teilweise spielt. Also das wirkt halt schon so, als würde er den Court ziemlich gut sehen. Und dann ist halt für mich eigentlich auch so eine der Fragen gewesen, die ich mir aufgeschrieben habe. Was ist eigentlich das, was er nicht kann?
Ja, das ist halt der Punkt, ne? Also bei vielen Prospects sagen wir ja auch immer dann, okay, so Jack of all Trades, Masters of None, so was ist der NBA-Skill, der dich wirklich aufs NBA-Parkett auch bringt und die Einsatzzeiten beschert. Das ist natürlich vor allem spannend dann eher für so Rollenspieler, die jetzt nicht unbedingt als Top-Level-Prospect in die NBA kommen, die sowieso erstmal Spielzeit kriegen und On-Ball-Raps bekommen. Aber bei Cooper Flagg würde ich halt auch sagen, man hat halt gedacht, okay, wenn er abseits des Balles spielt und jetzt nicht so ständig in irgendwelche Screening-Actions eingesetzt wird als abrollender Spieler oder als Baseline-Cutter, der sich da irgendwie anbietet oder im Dunker-Spot steht, sondern wirklich so in der Weak-Side, so kann er dort dann auch dafür sorgen, dass man nicht ständig von ihm absinkt. Und da würde ich sagen, absolut. Also ich finde, es gibt eine Selbstverständlichkeit in seinem Spiel als Werfer, dass wenn er diese Weak-Side-Skip-Pässe selber kriegt oder irgendwelche Swing-Pässe, die rüberkommen zu ihm auf der Weak-Side, er nimmt halt sofort dann den Wurf oder er zögert nicht. Und das sieht man bei sehr, sehr vielen Spielern, die vorher dieses Label haben als Shaky-Shooter, dass sie dann auch am College, wenn sie den Ball kriegen, so diese eine Sekunde nochmal zögern und dann doch eher den versuchen, den Closeout zu attackieren, eher den Drive suchen. Und bei Cooper Flagg, so wenn wahnsinnig viel Abstand ist und er den Ball kriegt und gerade die Füße gesetzt hat und im Balance ist, dann nimmt er auch sofort diese Spot-Up-Würfe und trifft sie eben dann auch ganz gut. Also auf jeden Fall so gut, dass es eine effiziente Offense ist, wenn Cooper Flagg halt als Weakside-Spieler eingesetzt wird im Spot-Up-Shooting. Also das sehe ich halt nicht mehr so wirklich als große Schwäche. Und das Ballhandling, wie du gesagt hast, so er hat jetzt nicht die unfassbaren Counter, gerade wenn ein Spieler eng an seiner Hüfte ist, so dann versucht er schon primär, sich durch Bulligkeit durchzusetzen. Er kann halt auch ja früh den Ball aufnehmen und dann tatsächlich auch noch Floater anbringen und hat mit seinen langen Armen ja auch die Möglichkeit, tatsächlich irgendwo noch so abzuschließen, wo man es gar nicht für möglich gehalten hatte, dass es dort tatsächlich noch balancierte, gute Abschlüsse sind. Es gab ja auch oftmals den Franz-Wagner-Vergleich, der an sehr, sehr vielen Stellen hinkt, aber zumindest, glaube ich, so beim Finishing-Paket auf dem Weg zum Korb, da hat Franz natürlich ganz andere Footwork, also die Fußarbeit mit seinen Euro-Steps und so weiter und seinen langen Schritten, da manipuliert Franz auch den Verteidiger besser, als es Cooper Flagg macht, aber Flagg hat halt eine ganz andere, ja, dynamische Abspringmomente, die er nutzen kann, um wirklich dann auch über den Korb zu finishen. Und ich finde, dass er auch etwas bulliger schon jetzt ist, als es damals Franz war. Und wie gesagt, Cooper Flagg ist gerade erst mal 18 geworden. Also ja, da ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Und ich würde halt sagen, wenn da noch ein paar Counters beim Dribbling dazukommen, aber es ist schon funktional. Das ist so der springende Punkt, glaube ich. So, das ist immer die Frage so, kommt er zum Korb? Und da würde ich sagen, ja, er kommt zum Korb. Er nimmt vielleicht hin und wieder mal so einen Pull-Up-Jumper von der Freiwurflinie, die er nicht unbedingt nehmen müsste. Aber knapp 28% seiner Abschlüsse am Ring sind self-created, also die geben denen keinen Assist voraus. Und das ist schon für einen Spieler, der ja eigentlich nicht unbedingt am Anfang der Saison so als Spieler mit dem Ball in der Hand gesehen wurde, als klarer Go-To-Guy-Creator mit dem Ball in der Hand, das ist schon echt ein sehr, sehr starker Wert.
Ja, also ich finde halt auch gerade diese Dynamik, die er dabei entwickeln kann, oder dieses Start-Stop, also wie rapide es dann teilweise geht, das ist extrem beeindruckend bei ihm. Ich habe auch dann überlegt, was ist eigentlich so seine beste Comparison so in der NBA oder also so von Spielern, die wir bisher so gesehen haben, weil ich finde das halt ziemlich, ziemlich unterhaltsam, dass wenn man so über ihn Sachen liest, dann werden so viele Leute irgendwie genannt, mit denen er irgendwelche Ähnlichkeiten haben soll, die untereinander aber also eigentlich kaum unterschiedlicher sein könnten. Habe ich dir vorhin im Off ja auch schon kurz gesagt, dass ich da irgendwie gesehen habe, Anthony Davis, Zion Williamson und Kevin Durant, so, weil das halt auch alles dominante Freshmen waren, aber das sind ja nicht gerade ähnliche Spielertypen. Ich habe so gedacht, so bei einigen von den Midrangern, die er genommen hat und wie er sich die vorbereitet hat und bei einigen anderen, wie er so auftritt, ich muss irgendwie teilweise an Jason Tatum denken, aber mit mehr Bounce und also mit mehr so einer Explosivität als Tatum die hat. Richtig zufrieden bin ich damit aber auch nicht. Ich meine, vor der Saison dachte ich, Andrei Kirilenko mit mehr Scoring-Upside. wobei das halt auch viel so auf dieses Defensive, diese Vielseitigkeit, die er dort hat, angespielt hat. Ich meine, Kirilenko hat, glaube ich, auch nie mehr als 16 Punkte oder so in der NBA aufgelegt. Also, wie gesagt, da schon wesentlich mehr Upside. Aber ich habe mir damit echt schwer getan. Was ist denn für dich da irgendwie jemand, wo du sagst, der kommt Flagg am ehesten näher oder nah oder da denkst du, da kommt er vielleicht hin als NBA-Spieler?
Ja, wie gesagt, das ist der große Witz bei ihm ist ja, dass er eigentlich als generational Talent am Ende des Courts ja gesehen wurde. Und das, finde ich, sieht man ja auch immer noch, dass er wahnsinnig viele Plays als Help-Defender machen kann. Er ist sehr, sehr gut im Switching-Scheme. Duke geht auch je nach Matchup, also je nach Gegner dazu über, sehr, sehr viel zu switchen. Eigentlich von 1 bis zur 5 dann teilweise alles. Und da, finde ich, sieht man, dass man bei Cooper Flagg davon ausgehen kann, dass er auch auf NBA-Level 2er, 3er, 4er problemlos switchen kann. Gegen große, sehr bullige Bigs wird es dann schon schwieriger, glaube ich. Also deshalb würde ich jetzt nicht ausnahmslos sagen, von der 2 bis zur 5. Er kann natürlich auch von manchen Einsern bleiben. Aber gerade dieses, er kann von der 1 bis zur 5 alles verteidigen, alles switchen. So, das ist so ein, in Anführungszeichen, beschissenes Label, weil es kaum Spieler gibt, der das wirklich problemlos machen kann. Und da immer wieder diese Draymond Green Vergleich aus der Schublade geholt werden. Davon will ich halt Abstand nehmen. Deshalb würde ich halt eher sagen, er ist ein sehr, sehr switchable Verteidiger, aber eher Richtung 2 bis 4. Und vor allem will man ihn auch ähnlich, wie es bei Reed Shepard war, von den Guard-Positionen, wo ich das vorhin gesagt habe, ist es bei Cooper Flagg ähnlich, dass man ihn vor allem abseits des Balles haben will. Und das versucht auch John Shire, dass man ihm dort eben dann als Weakside-Rim-Protector ein bisschen roam lässt, dass er sich abseits des Balles bewegen kann, dass er da seine Verteidiger auf der Weakside splittet und dann je nach Pässe dann eben auch dazwischen gehen kann. Und es gibt einfach so viele Pässe, die er abfängt, wo man sich denkt, das ist eigentlich gar nicht in seiner Reichweite gewesen. Er kommt dann trotzdem dran, weil ein sehr, sehr starker Antizipator ist. Also da stimmt auch defensiv so unfassbar viel bei ihm. Und da finde ich es dann schwierig, weil wir müssen eigentlich ja von einem also wenn es wirklich so einen 1-zu-1-Vergleich geben sollte, müssen wir ja von einem klaren Two-Way-Spieler ausgehen. Die letzten Jahre bei Leuten wie Mobley, Chet Holmgren, kam ja bei Chet weniger, aber gerade bei Mobley kam natürlich auch gerne noch so der Kevin Garnett-Vergleich. Triple J hatte den Kevin Garnett-Vergleich. Da ist Cooper Flagg ja auch weniger Fünfer oder weniger die Aussicht auf die Fünf. Ich finde schon, er ist ein Fulltime-Vierer auf NBA-Niveau, kann teilweise eher die Drei spielen. Und ob er dann wirklich mal so ein Smallball-Fünfer werden kann, muss man abwarten. Ob er da wirklich den Korb beschützen kann, das sehe ich momentan eher kritisch. Und das ist schon wirklich eine sehr, sehr schwierige Kategorie an Spielern. Und das stimmt mich auch so positiv, dass Cooper Flagg wirklich All-NBA-Potenzial hat, weil es sind halt fast immer die, ne, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Luka Doncic-Spieler, die vorher keine richtigen Vergleichsspieler hatten. Also jetzt ist ja plötzlich SGA der neue Vergleichsspieler für Leute wie Dylan Harper und Co. Mhm. Und das könnte ich mir halt auch bei Cooper Flagg vorstellen, dass er vielleicht so in 10, 15 Jahren der Spieler ist, mit den anderen verglichen werden, weil ja, es ist schon ein bisschen Zion Williamson bei den Drives dabei. Das finde ich auch. Also den Zion-Vergleich kann ich schon sehen im Halbfeld. Auch das Playmaking, das geht bei Zion ja manchmal ein bisschen unter, dass er schon bei Duke gute Ansätze gezeigt hat und dann bei den Pelicans, gerade am Anfang, wenn er dann wirklich auch mal Point Zion sein durfte, dass er im Pick-and-Roll dann auch gut agieren kann, dass er natürlich auch jemand ist, der wahnsinnig viele Vorteile kreiert, dadurch, dass eine Defense immer gegen ihn schrinkt, sich zusammenzieht und auf ihn kollabiert. Den Vergleich finde ich gar nicht mal so verkehrt, da sind schon Zion-Dinge zu sehen. Franz Dinge sind auch zu sehen, finde ich halt tatsächlich. Auch defensiv, finde ich, geht er in eine ähnliche Richtung wie Franz. Also es ist halt lame, weil man sehr schnell schon diese Franz-Wagner-Vergleiche hatte, genauso wie Kirilenko, weil oftmals ist es ein bisschen auch ästhetischer Bias, so ein langer, weißer Spieler. Ja gut, das muss dann ja Franz sein. Ich meine, Matas Buzelis war schon Franz Wagner. Also von daher ist es immer ein bisschen so das gleiche engstirnige Denken, was man so
mit. Deswegen habe ich ja Tatum gesagt.
Ja, Tatum ist, es ist auch nicht, also Tatum geht auch in eine ähnliche Richtung, finde ich. Das Pull-Up-Shooting, wo sich Tatum ja sehr, sehr krass entwickelt hat, so dass, ja, Cooper Flagg müsste halt so seine Pull-Ups aus der Zweierdistanz ein bisschen mehr nach hinten verlagern. Die Möglichkeit gibt's auf jeden Fall. Aber ich finde so von der rein offensiven Einbindung ist er schon weiter als Tatum, aber es kann natürlich sein, so wie Tatum sich entwickelt hat, Richtung Best Case bei ihm selber, dass es dann auch bei Cooper Flagg in so eine Richtung gehen kann. Aber es ist, du merkst, es ist wahnsinnig schwer, wirklich da Spieler heranzuziehen, abseits jetzt von einzelnen Aspekten. Also irgendwie so ein Zion Williamson, Franz Wagner Hybrid kann ich schon sehen.
Das klingt ja eigentlich schon mal nach einem ziemlich spannenden Archetypen auch irgendwie. Also wie du gesagt hast, so ein bisschen neu einfach. Hast du irgendwie so im Kopf, was für ihn Best Case, Worst Case in der NBA sein könnte? Also was seine Entwicklungsmöglichkeiten angeht? Siehst du irgendwie ein Szenario, wo der kein All-Star wird? Siehst du ein Szenario, wo er MVP wird? So nach dem Motto gefragt. Hast du da irgendwie eine Vorstellung?
Also es gibt ja von den ganzen Metriken, die wir heranziehen können, um irgendwie Prospects zu identifizieren oder auch einzuschätzen, wie gut war das jetzt wirklich, was er im College gezeigt hat. Also es gibt halt eine Metrik, die sehr, sehr simpel ist, eine All-in-One-Metrik, Box Plus Minus von Bartorvik. Sollten ja die meisten kennen, Box Plus Minus, was das ausspricht. Und das Box Plus Minus sorgt natürlich dafür, dass da vor allem Big Men natürlich stärker aussehen, weil sie Rebounds holen und so weiter und so fort. Aber es ist ziemlich gut zu schauen, ob ein junger Spieler, sprich ein College Freshman, ein sehr, sehr hohes Box Plus Minus hat, weil positiver, großer Impact als junger Spieler, sprich die Kombination aus Alter und Produktivität, hat eine wahnsinnig geringe Fehlerquote. Also seit 2007, 2008 gab es nur 8 Spieler, die ebenfalls wie Cooper Flagg einen Box plus minus über 12 hatten als Freshman. Und das sind Zion Williamson, Anthony Davis, Kevin Love, Chet Holmgren, Karl Anthony Towns, Evan Mobley. Und der einzige Spieler, der gefailed ist oder versagt, das klingt hart, aber der zumindest in der NBA sehr große Probleme hatte, ist Michael Beasley. Damals bei Kansas State auch sehr, sehr krasse College-Season gespielt, einer der besten Freshmen aller Zeiten. Aber ja, er ist der einzige von den 8 Spielern neben Flagg, der irgendwie nicht so funktioniert hat in der NBA. Und dadurch siehst du ja.
Und daran war die NBA schuld, nicht Michael Beasley. Das möchte ich dazu nur sagen.
Richtig, richtig. Und dadurch siehst du, dass die Baseline sehr, sehr, sehr hoch ist. Also ja. All-Star ist natürlich trotzdem schon immer so eine Kategorie. Wird Cooper Flagg definitiv in einer Saison demnächst zu den 24 besten Spieler gehören? Ich würde viel Geld auf Ja setzen, aber ich würde halt sagen, seine Baseline ist irgendwie schon so der drittbeste Spieler eines Championship-Teams. Also ganz klar Starter bei einem Contender, definitiv, das ist für mich wirklich die Baseline. Und dann halte ich so All-Star-Sphären für so den mittleren Outcome, wenn alles zusammenkommt, wenn er vielleicht doch ein abhängigerer Offensivspieler ist, wenn er eher der Co-Star ist und defensiv sehr, sehr viele Plays machen kann, wahnsinnig positiver Impact-Spieler defensiv ist, aber jetzt nicht unbedingt Defensive Player of the Year-Kandidat, so dann ist das für mich so der mittlere Outcome, aber wär schon in mehr Jahren All-Star als nicht. Und der High-End-Outcome, auf den ich jetzt gerade gehen würde, wenn ich tippen müsste, wäre tatsächlich All-NBA. Also, dass er über mehrere Jahre zu den 15 besten Spielern der NBA gehört. Also, da sehen schon sehr viele Indikatoren danach aus. Und ich habe mir nämlich auch gerade gedacht, als ich das vor dem Pod aufgeschrieben habe, wenn irgendjemand so in 10 Jahren sich Cooper Flagg anschaut, der vielleicht mal MVP wurde, der auf jeden Fall Abo-All-Star ist, ein Team zur Championship geführt hat, und der schaut dann zurück auf seine College-Zahlen und sieht das, was ich vorhin einmal skizziert habe. Und er wird halt sagen, wieso habt ihr das damals nicht gesehen? Also mal abwarten, aber es gibt schon sehr, sehr viel, was dafür spricht. Also das sind Zahlen, die jetzt Cooper Flagg aufgelegt hat als sehr junger Freshman, die nach Superstar schreien, um das so zusammenzufassen.
Ja, auch, also muss man ja auch dazu sagen, das war ja auch ein Team, das funktioniert hat, das die beste Bilanz im College Basketball jetzt hatte, wo er halt als 17-Jähriger reingeht und die in allen 5 statistischen Kategorien angeführt hat, das auch ein bisschen krass ist und dabei effizient war und offensiv und defensiv eine große Rolle eingenommen hat. Ne? Also wie du schon sagst, das ist ja eigentlich lässt das ja keine Wünsche offen für das, was man am College überhaupt zeigen kann als Spieler. Das war ja jetzt irgendwie alles zu sehen. Also außer die fliegen jetzt in Runde 1 im Tournament raus, aber das selbst wenn individuell hat er ja absolut abgeliefert.
Ja. Also es sind schon Superstar-Zahlen. Und das Tape, was mich da am meisten positiv stimmt, ist auch die spielerische Progression, die Entwicklung, die er jetzt gemacht hat als Pick-and-Roll-Ballhändler. Also ich habe nochmal nachgeschaut, bei Montvert darf man nicht vergessen, er hat ja bei einem Highschool-Team gespielt, wo mit Derrick Queen, Freshman gerade bei Maryland, der teilweise auch in der Top 10 gemockt wird, Liam McNeely von UConn, auch ja Lottery-Pick wahrscheinlich. Und dann noch Asa Newell, der von Georgia Freshman jetzt auch Lottery, also 4 Spieler, die wahrscheinlich alle in der Lottery weggehen, waren zusammen in einem Team. Und da hat Cooper Flagg natürlich in der Offense nicht die Rolle gehabt, die er jetzt schon bei Duke bekommen hat, sondern hat dann wie waren es, 10% ungefähr aller Angriffe des Teams, wenn er auf dem Feld war, liefen über ihn als Pick-and-Roll-Ball-Händler. Jetzt bei Duke waren es plötzlich 30%. So, und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, oder dass man Cooper Flagg in diese Rolle jetzt am College reinschmeißt, wo alle Augen auch auf ihn gerichtet sind, alle Defenses sich auf ihn konzentrieren und dass er dann auch komplett direkt alles zerlegt. Das war nicht der Fall, aber diese Entwicklung, Schritte musste er nehmen und die hat er genommen und ich finde, da sieht man jetzt wirklich in den letzten Spielen nochmal als Playmaker, als Creator, als generell Entscheidungsfinder, wenn es um die eigene Wurfauswahl auch geht, deutliche Fortschritte und wenn das so jetzt gerade die Entwicklungskurve ist, wie steil die ist, wow, also dann könnte es glaube ich auch schon in den ersten NBA-Jahren bei ihm Richtung All-Star definitiv gehen.
Ja, das ist. Also gerade wenn halt auch irgendwie in allen Bereichen des Spiels schon so Tools da sind und man irgendwie das Gefühl hat, es wird in allen Bereichen auch immer besser. Es schwärmen ja auch alle davon, wie krass besessen der davon ist, irgendwie jeden Tag irgendwie in der Halle zu stehen und sich zu verbessern. Dann kann man da auf jeden Fall, denke ich, positiv gestimmt sein. Du hast ja schon gesagt, klare Nummer eins bei dir und auch bei allen anderen. Du hast gesagt, bei dir ist Dylan Harper die klare Nummer zwei. Was macht ihn... Was hebt ihn dann nochmal so von den anderen ab, die da noch so kommen? Was macht ihn spannend als Spieler?
Ja, mittlerweile ist auch, habe ich gesehen, Dylan Harper bei allen anderen Outlets an zwei. Gab mal eine Zeit, da war VJ Edgecombe oder Ace Bailey an zwei. Vor der Saison gab es auch noch das Thema, ob nicht Ace Bailey vielleicht sogar der Number One Pick werden sollte. Also Dylan Harper, ich habe ihn das erste Mal vor 2 Jahren, glaube ich, bei der U17-WM gesehen. Da kam er von der Bank für Team USA rein. Und ich finde, immer wenn er auf dem Feld war und auch reinkam, dass er sofort einen positiven Impact hat und eigentlich wie der beste Spieler auf dem Feld aussah. Und das fand ich erstmal interessant, weil Ron Holland war mit in dem Team dabei, der damals ja auch so der höchstgehandelste Highschool-Prospect war, Und ich fand, Dylan Harper sah schon deutlich besser aus als Ron Holland. Ein viel ausgereifteres Spiel. Er ist jemand, der viel über den Drive kommt mit dem Ball in der Hand. Also ist ein Combo-Guard, 6'5 groß, einen bulligen Frame, ist der Bruder von Ron Harper Jr., entsprechend auch der Sohn von Ron Harper. Und ähnlich wie sein Bruder auch eben, der damals bei, ich glaube bei Nebraska im College war, dann auch kurz in NBA gespielt hat, bei Toronto, wenn mich nicht alles täuscht, Ole, oder? Wo war Ron Harper Jr. zuletzt? Weißt du das aus dem Kopf?
Das ist ein Deep Cut, das habe ich nie im Kopf, muss ich gestehen.
Ich glaube Toronto, egal, auf jeden Fall ähnlich wie sein Bruder auch einen bulligen Frame, den er gut einsetzt beim Drive und eine wahnsinnig gute Fußarbeit im Midpost auch hat. Also wenn er so Drives abbricht, dass er dann wirklich auf zwei Beinen auch, beziehungsweise auf zwei Füßen landet, abstoppt, dann mit irgendwelchen Headfakes arbeitet, sich nochmal Platz verschafft, dann die Floater anbringt oder die Kickouts spielt, generell beim Zug zum Korb immer den Kopf oben behält, Kickouts spielen kann, Kickdowns auf irgendwelche Baseline-Cutter, die sich dann anbieten. Bei ihm war auch ein bisschen so das Fragezeichen mit dem Wurf, egal ob jetzt so von der Zweierdistanz, so Freiwurflinie abstoppen, Pull-Ups nehmen oder aus dem Pick-and-Roll, wenn die Defense under geht, kann er da die Dreier nehmen. Da hat er auch eine gute Entwicklung genommen, finde ich. Er nimmt 9 Dreier auf 100 Possessions insgesamt, sowohl am Ball, also sprich Pull-Up-Würfe, als auch eben dann, wenn der Ball den Weg zu ihm findet auf der Weak Side, wenn jemand anders zum Korb gezogen ist oder Ace Bailey mal den Ball rausbewegen sollte, was nicht allzu häufig passiert ist aus seinen Isolation-Situationen. Also 9 Dreier auf 100 Possessions, 33%. Interessant, das sagen wir ja jedes Mal, eigentlich ist ja auch der Blick auf die Freiwurfquote, um zu schauen, wie viel Wurfpotenzial hat jemand wirklich, wie viel Touch ist vorhanden. Da liegt Dylan Harper bei 75%, hat auch ein hohes Freiwurfvolumen, also 41,9% Freiwurfrate. Seine Vergleichsspieler, die man es öfters liest, sind SGA, den ich einfach falsch finde, weil das eine Erwartungshaltung weckt, die nicht fair ist. Jane Bronson ist natürlich auch so ein High-End-Outcome, aber es geht zumindest in diese Richtung. Bei Dylan Harper, ähnlich wie bei Cooper Flagg, auch eine schöne spielerische Progression, die zu sehen war als Entscheidungsfinder mit dem Ball in der Hand, wenn er gedoppelt wird. Weil Rutgers, hast du ja auch schon gesagt, die hatten diese beiden Superstar-Freshmen mit Dylan Harper und mit Ace Bailey, aber abseits davon war halt wenig los und Teams sind dann früh dazu übergegangen, Dylan Harper im Pick-and-Roll extrem aggressiv zu doppeln, zu blitzen, den Ball aus seinen Händen zu bekommen und das sah am Anfang der Saison öfters noch wild aus, dass er dann sich ein bisschen stressen ließ und am Ende der Saison, fand ich, war er da wesentlich ruhiger am Ball, hat die Double-Teams wirklich abgewartet und dann im richtigen Augenblick den Ball rauszubewegen, hat dann die Relocations gebracht, um sich wieder anzubieten und er wird jetzt in der NBA, glaube ich, erstmal vom ersten Tag an nicht gedoppelt, aber das ist grundsätzlich für sein Decision-Making als Ballhändler wichtig gewesen, dass er diese Looks jetzt schon gegen sich bekommen hat und einfach dann gelernt hat, okay, er muss sich schnell vom Ball trennen, er muss schnelle Entscheidungsfindungen mitbringen, den Ball oben halten, das ganze Spielfeld scannen, sehen, wo sind jetzt die freien Leute, wo ist jemand abgerollt und da hat er echt eine gute Entwicklung als Ballhändler und als Entscheidungsfinder genommen. Ich finde ihn defensiv gut, sowohl am Point of Attack, also wenn er am Ball direkt verteidigt, kommt gut um Blöcke, also Pick-and-Roll-Defense finde ich auch gut, ist dazu aber auch ein wachsamer Off-Ball-Verteidiger auf den Guard-Positionen, ist auch einfach jetzt kein winziger Spieler, was wir sonst am College oftmals haben, wenn es darum geht, Guards für die NBA zu evaluieren, zu schauen, ob die überleben. Ich finde Dylan Harper mit seinem bulligen Frame, seinem knapp 6'5" Körpergröße, das ist schon Gardemaß, sag ich mal, für die 1-2 auf NBA-Niveau. Und ich finde diesen Archetype als Ballhändler, der aber auch abseits des Balles sich bewegen kann, der gut zum Korb kommt, der eine Rim-Pressure mitbringt, was einfach als Driver einer NBA-Offense sehr, sehr wichtig ist. Das passt alles. Also da, finde ich, bringt Dylan Harper sehr, sehr viel mit. Aber er ist auch nicht frei von Kritik, um das vorwegzunehmen. Also ja, ihn werfen zu lassen, ist schon immer noch ein ganz gutes Scheme. Er ist jetzt kein elitärer Athlet, also hat da manchmal schon Probleme gegen Länge zu finishen am Korb. Er zwingt da manchmal auch noch zu viel. Also ja, frei von Kritik ist er trotzdem nicht.
Ja, aber klingt ja an sich auf jeden Fall trotzdem auch wie jemand, der in der heutigen NBA irgendwie eine gute Rolle spielen kann. Bei Bailey habe ich schon rausgehört, du bist ein großer Freund von seinen Passfähigkeiten.
Also bei Bailey war ich am Anfang der Saison nach den ersten Showcase-Spielen von Rutgers mehr oder weniger fast schon komplett raus. Also NBA, also im Sinne von NBA Prospect evaluationstechnisch nicht, oder wenn es darum geht, so, wo ich ihn auf meinem Board hätte, aber als College-Head-Coach wäre ich raus gewesen, weil wenn ich jetzt bei Rutgers Coach bin, ich habe jetzt gerade leider nicht den Namen parat, und ich habe jetzt zwei Freshmen, und irgendwo muss ja schon das Ziel sein, selbst in der sehr kompetitiven Big Ten Conference Richtung March Madness gehen zu können, Winning Basketball zu spielen, und Ace Bailey hat am Anfang der Saison so wenig dazu beigetragen, Winning Basketball zu spielen. Er war halt ein schwarzes Loch im Angriff. Wenn er den Ball bekommen hat, hat er so viele beschissene Würfe genommen, man kann es nicht anders sagen. Also früh in der Shot Clock, mit der Hand im Gesicht, aus irgendwelchen Mid-Post-Fadeaways. Er hatte sehr, sehr lange auch eine der schlechtesten Assist-Turnover-Ratios, die wir letzten Jahre bei Freshmen gesehen haben. Und es gab schon einige, die keine gute haben. Also jetzt, wenn es um Wing-Spieler geht, weil bei Big Men sehen wir natürlich öfters, dass die irgendwie so, keine Ahnung, 2 Turnover auf einen Assist produzieren. Aber bei Ace Bailey als schwarzes Loch am Ende waren es jetzt 0,6. Es war längere Zeit auch 0,4 Assist-Turnover-Ratio. Das ist ein sehr, 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 sehr schlechter Indikator, wenn es darum geht, ob jemand Lead-Creator-Fähigkeiten für die NBA mitbringt. Weil du willst halt nicht, dass dein Go-To-Guy im Angriff, der fast jedes Mal den Ball in den Händen hält, spielt wie Kobe Bryant, ohne dabei aber die Scoring-Effizienz wie Kobe Bryant zu haben, die ja auch jetzt nicht elitär war. Aber bei Ace Bailey war es halt wirklich sehr, sehr schlimm. Es ist aber deutlich besser geworden deshalb. Also ich hatte jetzt Ace Bailey niemals irgendwie so Richtung, weiß ich nicht, Ende der Lottery geschoben auf meinem Board. Aber ich habe schon gedacht, so ja, so eher um 10 als um 3 herum. Jetzt bin ich irgendwo dazwischen, weil ich finde, er hat sich defensiv gut gemacht. Er bringt einfach krasse Tools mit. Also ist so 6'9", 6'10", wird mit 6'10 gelistet. Ich kann aber auch sein, dass er ein bisschen kleiner ist. Muss man jetzt eben die offiziellen Messungen abwarten bei der Combine. Aber ist ein dynamischer Athlet im Sinne von sehr explosive Sprungkraft, nutzt das auch gut aus im offenen Feld, also im Open Court, sieht er dann sehr, sehr gut aus. Im Halbfeld ist die Athletik eher weniger funktional, finde ich teilweise, auch mit dem Ball in der Hand eher weniger, weil er nicht unbedingt das beste Ballhandling hat. Du hast schon bei Cooper Flagg angesprochen, dass es nicht immer elitär aussieht wie bei Chris Paul mit dem Ball an den Händen. Das ist bei Ace Bailey ähnlich. Er sucht sich halt seine Spots aus, und die Vergleichsspieler, die früh waren, sind halt die, die wir letzten Jahre immer gesehen haben. Sehr, sehr lange Wings, die in Isolation operieren wollen im Halbfeld, die viel aus der Triple Threat Position sich den Gegner zurechtlegen und dann Pull-Up-Würfe nehmen. Das waren Spieler wie Jabari Smith Jr., wie Brandon Miller. So in diese Richtung geht er auch ein bisschen. Michael Porter Jr. ist wahrscheinlich so der beliebteste Quervergleich für Ace Bailey. Und ich würde halt sagen, dass, wenn er in den richtigen Teamkontext reinkommt in der NBA, kann er ein sehr, sehr, sehr wertvoller Rollenspieler werden, bis hin auch so ähnlich wie Michael Porter Jr. bei den Nuggets dritte Option bei einem Championship-Team. Das ja, defensiv kann er sogar noch besser werden als Michael Porter Jr. Das klingt jetzt erstmal falsch, weil Michael Porter Jr. sehr, sehr lange nicht gut war. Hat sich da ja auch stark verbessert. Aber bei Ace Bailey, da sind die Tools auch nochmal schon interessanter, als die bei Michael Porter Jr. waren. Auch so der Einsatz ist besser. Gerade als Weakside Rim Protector auf der 4 finde ich ihn auch besser als Michael Porter Jr. damals. Hat er nur ganz, ganz kurz bei Missouri gespielt, weil er ja wegen Rückenprobleme ausgefallen ist. Waren ja, glaube ich, nur 2 oder 3 College-Spiele, die er gemacht hat. Ja. Und da hat jetzt Ace Bailey schon ein ganz gutes Tape zusammengeschustert am Ende der Saison. Am Anfang war zum Beispiel auch Rutgers besser ohne Bailey als mit ihm auf dem Feld. Und das darf eigentlich auch nicht sein bei einer Mannschaft, die so wenig Top-Level-College-Talent auf dem Feld hat, dass man da negativen Impact noch hat. Aber lag auch ein bisschen an dem Staggern mit Dylan Harper, der einfach der bessere Spieler ist von den beiden. Ja, das ist so kurz mein Abriss zu Ace Bailey. Soll nicht ganz so kritisch klingen, wie es jetzt vielleicht dann den Anschein gemacht hat, weil er mich am Anfang der Saison halt, ja, hat er mir gar nicht getaugt. Jetzt hinten raus wurde es wirklich besser. Und wenn er dann in einen guten Kontext reinkommt, nicht so viel selbst kreieren darf auch, muss man fast schon sagen, sondern eher davon lebt, was die Mitspieler auflegen, dass er mehr als Spot-Up-Shooter agiert, dass er da mal Clauses attackieren kann. Dann kann er auch in der Midrange abstoppen und seinen Pull-Up-Wurf nehmen, aber nicht irgendwie so eine isolation-lastige Offense über ihn aufziehen. Das wäre, glaube ich, fatal für seine Entwicklung.
Ja, ich meine, also wenn du jetzt jemanden wie Porter ansprichst, der ist ja in der richtigen Rolle gecastet. Er ist dafür vielleicht ein bisschen, oder er ist sicherlich dafür ein bisschen zu teuer, aber trotzdem ja einfach wertvoll. Und wenn man so eine Art von Spieler, aber ohne die ganzen körperlichen Einschränkungen hat, die den ja auch große Teile seiner Entwicklung gekostet haben, das muss man ja schon sagen, dann klingt das ja trotzdem auch nach einem interessanten Spielertyp. Es ist halt nur, also wie du sagst, es gibt ja immer so ein paar Talente, die in die Liga kommen, wo man denkt, eigentlich ist der Kontext fast egal, die werden sowieso überall sich krass entwickeln und bei manchen ist es halt auch einfach komplett anders und die sind dann etwas abhängiger von ihren Umständen, aber ist dann halt die Frage, wenn er jetzt in Charlotte landet oder so, ist das wahrscheinlich ein bisschen schlechter für seine Entwicklung, als wenn er bei einem etwas organisierteren Team landet, aber da kann ja in diesem Jahrgang sehr viel sehr, sehr komisch laufen, wenn man bedenkt, dass welche Swaps und welche Situationen da überall komisch schief sortiert sind.
Also Ace Bailey und Brandon Miller zusammen als Wing-Duo für die nächsten Jahre, das wäre so das NBA Pendant zu My Turn, Your Turn Basketball, glaube ich. Also dann gibt's gar keine Assists mehr. Dann kann quasi vier Leute können hinten bleiben und einer abwechselnd immer nach vorne dribbeln und den Ball auf den Korb werfen.
Ja, ich meine, das Gute ist, LaMelo wirft auch mehr als jeder Guard seit, ich glaube, Westbrook oder so, in dessen
MVP-Saison. Jerry West oder so.
Der Jerry West war ja wenigstens effizient. Na egal, Hornets Deep Dive machen wir von anders. Vielleicht machen wir den auch nie, sind wir ehrlich. Dann, also einen ebenfalls ziemlich, also sagen wir mal, sicheren oder wahrscheinlichen Top-4-Pick gibt's dann noch mit VJ Edgecombe von Baylor. Die sind ja auch dabei im Turnier. Wie hat er dir so gefallen als Freshman? Was zeichnet den aus?
Ja, ich glaube, viele von uns haben damals, ich weiß gar nicht, schon ein paar Monate her, den Slam Dunk von ihm gesehen. Gonzaga gegen Baylor, es war ein Blowout, also Gonzaga hat sehr hoch gewonnen. Aber am Ende hat Mark Few seinen Sohn aufs Feld geschickt bei Gonzaga, der Walk-On ist. Und der hat irgendwie noch die kühne Idee gehabt, kurz vor Ende gegen VJ Edge kommt eine Transition mitzulaufen und hat einen so bösen Slam über sich kassiert. Und das ist auch alles, was man erstmal bei VJ Edgecombe wissen muss. Also ich will nicht sagen Thompson, der dritte Thompson-Zwilling, aber es geht in Athletik in diese Richtung. Also wir haben den nächsten ultra-hyperathletischen Guard, der in die NBA kommt, mit VJ Edgecombe. Also bei ihm auch so ein bisschen so die Russell-Westbrook-Vergleiche von der Hyperathletik damals bei UCLA, Russell Westbrook. Ist auch tatsächlich, finde ich, wenn man nur den College-Spieler Westbrook sich anschaut oder überlegt, was er damals für ein Spielertyp war, dann ist das schon sehr vergleichbar. Also Westbrook war ja auch bei UCLA natürlich ganz andere Benchmarks, wenn es um Shooting geht, wie viel man auf 100 Possessions nimmt und so, weil Westbrook hat ja damals auch viel abseits des Balles bei UCLA noch gespielt, war ja eher so ein 3-and-D-Guard-Prospect mit ein bisschen Playmaking-Ansätzen, der sich im zweiten Jahr dann auch mehr in so eine Lead-Ballhändler-Rolle entwickelt hat. Und bei Edgecombe jetzt im ersten Jahr, bei Baylor ist es vergleichbar. Er hat ja für die Bahamas jetzt auch vor der WM gespielt, in dem Quali-Turnier, vor Olympia. Und da hat man auch schon gesehen, dass er eigentlich so ein klassischerer Off-Ball-Spieler ist, der auf dem Flügel viel agieren kann, weil er den Dreier auch nimmt und den treffen kann. Das, was vorher auch so lange Zeit als Swing-Skill bezeichnet wurde, wenn man sich ein bisschen mehr Tape anschaut, ein bisschen mehr Statistiken zu Edgecombe reinholt, auch aus dem Highschool-Zeitraum. Er war schon immer eigentlich jemand, der relativ viele Dreier genommen hat und dass er am Anfang der Saison jetzt bei Baylor sehr shaky war. Aber wenn wir das so zusammenführen, jemand, der am defensiven Ende auf den Guard-Positionen 1 bis 3 verteidigen kann, der vielleicht nach Dwayne Wade, Derrick White, der nächste richtig, richtig krasse Guard-Shot-Blocker wird in der NBA, der, wie gesagt, switchen kann. Das ist ja schon eine sehr hohe Baseline an defensiven Möglichkeiten, die er mitbringt und auch an defensiven Impact, den er wahrscheinlich haben wird. Und offensiv, finde ich, kann es klappen, wenn er am Anfang erstmal nur so diese ja, Spot-Up-Rolle hat und ein bisschen Klaus attackieren kann, weil was wir bei Baylor jetzt gemerkt haben, ist, wenn er mit dem Ball in der Hand kreieren soll, dann ist da noch sehr viel Entwicklungsschmerz, so als Decision-Maker, als Ballhändler und Playmaker. Er ist wesentlich besser in Straight-Line-Drive-Geschichten, also wenn wirklich der Weg zum Korb sehr klar ist, als jetzt tatsächlich dann auch im Pick-and-Roll irgendwelche Snake-Dribblings anzubringen, also den Gegner auf den Rücken zu nehmen, wie man es von Luka Doncic kennt, dann auch von links nach rechts zu dribbeln, um sich da eben einen gewissen Abschlusswinkel auch zu erspielen dann für seinen Drive. Das ist bei ihm noch ein bisschen methodischer und auch dann, wann er sich vom Ball trennt, wann er die Pässe spielt. Sieht manchmal ein bisschen so aus wie bei Scoot Henderson in den ersten anderthalb Jahren bei Portland, wo auch ja vieles einfach zu spät gekommen ist bei den Pässen, einfach zu langsame Entscheidungsfindungen. Das ist bei Edgecomb vergleichbar, aber wahrscheinlich hat er die höchste Upside nach Cooper Flagg in diesem Jahrgang, weil er einfach auch diese Mischung mitbringt aus athletischen Tools, aus funktionaler Athletik, also es zieht kaum jemand so viele Dunks im Halbfeld wie VJ Edgecomb. Also wenn er dann tatsächlich mal durch zum Korb kommt, dann slammt er auch alles weg, selbst im Halbfeld und nicht nur in Transition. Der Dreier kann fallen, also das ist natürlich eben der Swing-Skill für die NBA, wenn er erstmal abseits des Balles spielen wird. Aber da bin ich ja vorsichtig optimistisch, dass er das bringen kann. Er hat jetzt bei Baylor 8,6 Dreier auf 100 Possessions genommen, 34% getroffen, trifft aber 77,5% seiner Freiwürfe. Also ja, das sind schon gute Indikatoren, keine elitären, aber ich glaube daran, dass VJ Edgecomb ein zumindest durchschnittlicher Shooter wird und dann ist das schon ja eine hohe Baseline als 3-and-D-Guard mit elitärer Guard-Defense.
Ja, den Dank habe ich mir auch angeguckt. Der war schon sehr schön, muss ich gestehen.
Der war brutal, ne?
Ja. Ich bin ja einfach auch der größte Fan der Thompson-Zwillinge, abgesehen von dir vielleicht. Ich habe ja schon vor einer Weile gesagt, dass für mich das All-Star-Weekend auch dadurch einfach repariert wäre, wenn man einfach nur die beiden springen, laufen und Rätsel lösen lassen würde. Und da habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn VJ Edgecomb nächstes Jahr dann mitmacht. Also das klingt auf jeden Fall nach einem Spieler, dem ich die Daumen drücken werde, weil ich irgendwie diese Art von Spielertyp auf jeden Fall gerne mag. Hast du ansonsten im Jahrgang noch einen Favoriten, den du noch nicht genannt hast? Vielleicht auch irgendwie jemand, der jetzt mit einem guten Turnier noch da ganz oben reinspringen könnte, also vielleicht sogar in diese Top 4?
Hast du schon mal was von Danny Wolf gehört oder gesehen?
Den Namen, aber gesehen habe ich nichts, nee.
Okay, Danny Wolf ist der Transfer von Yale kam, der genau, University of Yale, beziehungsweise Yale University aus der Ivy League ist rüber gewechselt zu Michigan und ist dort der ja, Lead-Ballhändler als ja, 2,11 Meter Big Man. Läuft sehr, sehr viel Pick and Roll, spielt kreative Pässe und jetzt google mal Danny Wolf nebenbei und schau dir mal an und sag mir, ob du ihn dir so vorgestellt hast, weil wenn wir von den ästhetischen Bias reden, den
ist manchmal... Ich weiß, was du meinst.
Er ist halt der Steuerberater.
Hedo Türkoğlu und Chase Budinger in einer Person.
Ja, Chase Budinger ist sehr gut. Ja, stimmt. Ne, mit der Friese, genau. Das ist ein bisschen Chase Budinger-Richtung. Ja, Hedo Türkoğlu, Chase Budinger. Und irgendwie so, gerade Hedo Türkoğlu finde ich gar nicht mal so verkehrt, auch als Player-Comp. Also bei Danny Wolf ist halt das Problem, er dankt, glaube ich, so gut wie gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Dunks er gemacht hat. Also er ist echt nicht besonders athletisch und ist halt weit, weit davon entfernt, irgendwie der Archetype zu sein eines Big Man, der zum Korb abrollt, der dort finisht, der Lob verwertet, sondern ist halt wirklich eher so dieser Kelly Olynyk-Type, der super viel draußen spielt und eigentlich, also bei Michigan ist es so, die Schlüssel in der Hand hält zur Offense. Und ob das jetzt auf NBA-Niveau funktioniert, weiß ich nicht, aber Danny Wolf und Michigan sollte man sich unbedingt anschauen, gerade weil die auch ein wahnsinnig schweres Matchup haben in der ersten Runde. Also UC San Diego ist für mich ohnehin einer der ganz heißesten Kandidaten auf ein Upset und Danny Wolf, wahnsinnig kreativer Passer, Playmaker, Scorer auf der 5, der, also bei Cooper Flagg hatten wir es ja so, ne, als 2,6 Meter Spieler die ganze Zeit Pick and Roll zu laufen, sieht schon geil aus, aber Danny Wolf ist halt 2,11 Meter und läuft die ganze Zeit. Also sehr, sehr interessant. Dann ein Spieler, der leider nicht dabei ist, Colin Murray Boyles von South Carolina in seinem zweiten Jahr an der Uni. Auch ein Weirdo-Spielertyp, der so ein bisschen in die, na, ich will nicht sagen Draymond Green-Richtung, weil das hören wir jedes Jahr, aber der zumindest auch als Verteidiger sehr bullig auf der 4 ist, aber wahnsinnig gut switchen kann und sehr viele verschiedene Spielertypen vor sich halten kann, weil er lateral agil ist mit den Füßen, die gut bewegt und auch ein bisschen den Korb beschützen kann. Also was die Defense betrifft und seine Versatilität und Vielseitigkeit dort, über jeden Zweifel erhaben. Und in der Offense ist es halt auch eine ganz komische Geschichte, weil er ist ein schneller Processor, wie wir es oftmals in Draft-Twitter-Kreisen nennen. Also dass er wirklich schnelle Entscheidungen mit dem Ball in der Hand treffen kann, dass das Spielfeld die ganze Zeit scannt, sieht, wo Lücken sind, wenn er den Ball im Post hat oder im Mid-Post. Kann dort sich auch bulldozern bis zum Korb, kann mal einen Dreier nehmen, ist jetzt aber nicht wirklich in seinem Spiel integriert. Also von daher ein schwieriger NBA-Fit, weil du vielleicht einen Vierer hast, einen Smallball-Fünfer, der keinen Dreier mitbringt, aber der jetzt auch nicht elitär als Self-Creator ist und hohe Scoring-Zahlen auflegt. Also da weiß man nicht. Ist halt ähnlich wie bei Danny Wolf ein Weirdo-Typ, aber solche Spieler gefallen mir immer sehr, sehr doll. Wenn es jetzt um die March Madness geht, welche Spieler dort dann vielleicht auf mich aufmerksam machen können. Es gibt Cam Jones bei Marquette, ein Spieler, der auch schon 23 Jahre alt ist, der aber sehr, sehr elektrisierend als Combo Guard ist, ein bisschen in die, wen haben wir da in der NBA, Malik Monk-Richtung geht, also sehr hohe Shooting-Zahlen hat, was den Dreier betrifft, also ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch 11 Dreier auf 100 Possessions sind, aber es waren immer sehr, sehr viele auf jeden Fall, trifft hochprozentig, kann aber auch aus dem Drive den Ball weiter bewegen, ist jetzt kein schwarzes Loch. Solche Spieler kann man in der NBA immer gebrauchen, finde ich. Jace Richardson von Michigan State ist der Sohn von Jason Richardson, hat auch wahnsinnig starke statistische Indikatoren. Bei ihm ist das Tape aber ein bisschen schwieriger als die Zahlen, weil wenn man ihn an Spielen sieht, fragt man sich schon, okay, kann er mit seiner Körpergröße, also wird mit knapp 6'3 gelistet, kann er da wirklich auch auf NBA-Niveau sich ständig Vorteile kreieren, kann er auch auf NBA-Niveau so effizient am Korb finishen, er müsste eigentlich auch seine Wurfeffektivität steigern, also einfach ein bisschen mehr Dreier nehmen, statt auch den Ball dann noch immer weiter zu passen. Also ich will nicht sagen, er stirbt in Schönheit, aber von Jace Richardson würde ich mir jetzt in der March Madness für Michigan State noch etwas mehr Scoring-Aggressivität wünschen. Aber dann ist er aufgrund seiner Zahlen, dass er eigentlich überall vom Feld effizient scoren kann, dass er im Pick-and-Roll agieren kann als Creator und als Playmaker. Das macht ihn schon auch fürs NBA-Level sehr, sehr interessant. Also der könnte auf jeden Fall auch mit einer guten March Madness noch weiter steigen.
Und wer ist dieses Jahr der coolste College-Spieler, der in der NBA wahrscheinlich nichts reißen wird, aber die NCAA rasiert?
Also ich habe mir zwei March Madness Heroes aufgeschrieben. Der eine ist Donovan Dent von New Mexico. Kann ich auch nur jedem empfehlen, ihn sich mal anzuschauen. War einer der Top-Scorer dieses Jahr in der gesamten NCAA. Er ist so ein Pick-and-Roll-Slasher und Dribble-Drive-Creator, so habe ich es mir hier aufgeschrieben. Also jemand, der immer zum Korb kommt, der immer auch den Korb attackiert, eine krasse Aggressivität mit dem Ball in der Hand hat, der aber auch den Dreier durchaus mal nehmen kann. Das ist jetzt kein kompletter Non-Shooter. Und halt wahnsinnig gut ist darin dann auch wirklich, wenn er diese Help-Defense gezogen hat, den Ball auch noch weiter zu bewegen. Also 20,6 Punkte pro Partie, 6,4 Assists. Kaum einer hat so viel kreiert und so viele Punkte produziert wie Donovan Dent für New Mexico. Und der andere ist ein Spieler, der letztes Jahr auch schon im Finale war mit Purdue, Braden Smith, damals Zach Edey natürlich. Der Mann bei Purdue, über den alles lief. Braden Smith hat ihm quasi den Ball serviert und hat dann eben, wenn Zach Edey gedoppelt oder getrippelt wurde, dann die freien Dreier bekommen. Jetzt dieses Jahr 16 Punkte pro Partie und 8,7 Assists. Also Purdue läuft wahnsinnig viel über Braden Smith, egal ob es im Pick and Roll ist oder in Transition. Und ich halte Purdue jetzt nicht für so gefährlich dieses Jahr, aber könnte mir vorstellen, dass Braden Smith ein paar ganz coole Leistungen auflegt und dort dann auch noch ein bisschen für Aufsehen sorgt, bevor es dann ja Richtung G-League oder Europa geht für ihn.
Und was, also ganz simpel gefragt, wer macht's am Ende? Um jetzt mal ganz in die Tiefe die March Madness Preview noch abzuholen.
Ja, zum Schluss ist ja nett, dass du nochmal fragst. Also du hast Duke und Auburn schon richtigerweise erkannt. Ich würde von den Number One Seeds noch Florida dazu nehmen. Diese drei halte ich schon für die Favoriten. Houston ist natürlich auch eine sehr gefährliche Mannschaft, der vierte Number One Seed. Aber die anderen drei halte ich für etwas stärker und Duke hat schon und Auburn, ja, also die beiden haben schon wirklich sehr, sehr viel beisammen, was man normalerweise braucht, um die Championship zu holen. Bei Duke ist es natürlich weniger Erfahrung und dazu ein bisschen Verletzungsproblematik. Also Malik Brown, das wäre übrigens auch ein absoluter Weirdo-Deep Cut gewesen. Malik Brown, der ist so 6'8 groß und spielt die 5, geht ein bisschen in die Brandon Clark-Richtung mit weniger Scoring, wie Duke ihn einsetzt. Also einer der besten Verteidiger im gesamten College-Basketball, der wirklich von der 1 bis zur 5 dort alles verteidigt, der in irgendwelchen Press-Coverages, also wenn Duke ein bisschen mehr Druck macht, auch oben verteidigt und dort so viele Steals und Deflections einsammelt, der aber auch Jani Broom von Auburn, wahrscheinlich ein Top-3-Spieler dieses Jahr, vielleicht so der beste College-Spieler dieses Jahr gewesen, der auf der 5 spielt, der ihn dort auch in Schach gehalten hat. Also so ein geiler Spieler, aber er bringt halt schon am College quasi gar kein Scoring selber mit und das wird dann für die NBA nicht reichen. Aber der war auch richtig cool, leider jetzt momentan mit einer Schulterverletzung raus und das schwächt Duke schon enorm. Also ich glaube, dass Auburn vielleicht sogar mit dem sehr krassen Outside-Shooting von den Guards und halt Jani Broom als 2010-Spieler in der Mitte, der aber auch rausgehen kann, der auch ein guter Playmaker ist. Da haben die, also Auburn hat schon sehr viel zusammen. Ich glaube, ich würde sogar ein bisschen Auburn noch über Duke packen momentan.
Broom ist noch ein ganz interessanter Name, weil der ja auch, also so als der Hauptkonkurrent für zu Flag für den College-Spieler des Jahres
genau.
Gilt. Der ist, also ich habe jetzt nur mal bei ESPN geguckt, da ist das, wird er als Zweitrunden-Pick prognostiziert. Das liegt dann einfach am Alter oder ist der als Spielertyp einfach nicht mehr gefragt auf NBA-Level?
Ja, sowohl als auch. Ne? Also Alter ist natürlich schon immer ein sehr entscheidender Faktor, wenn es darum geht, wie hoch ein Spieler gerankt ist. Also wenn Jhonai Broom das alles jetzt gerade machen würde mit 18 Jahren, wäre es anders als jetzt so. Dazu, er nimmt halt ein paar Verlegenheitsdreier. Also er hat von Head Coach Pearl schon das Vertrauen, diese Dreier nehmen zu dürfen, aber es ist einfach nicht sein Game. Er ist halt eher so ein Face-Up- und Post-Up-Spieler, vor allem Post-Up-Big, aber auch keine elitäre Länge. Er bulldozert dort mehr und ja, solche Spielertypen, die auf vielem Post-Up agieren, sind NBA gar nicht gefragt, weil sie halt die Zone verstopfen, die Driving Lanes verstopfen und am Perimeter selber. Also ich glaube, Jhonai Broom wird schon irgendwie so Ende der ersten Runde, Mitte bis Ende der ersten Runde gezogen, kann sich auch in der NBA halten, aber ist jetzt niemand, den ich jetzt besonders hoch auf mein Board schieben würde, aufgrund des schwierigen Archetypes. Und was ich noch kurz ergänzen will, bei Auburn ist ein bisschen das Problem, also wenn es um den Titel geht, muss man natürlich ein bisschen auch drauf schauen, gegen wen könnten sie eventuell spielen. Und was halt echt mies ist, Auburn ist ja der Overall Number One Pick, also von allen Teams, die in 1 gesetzt sind, von den 4 sind die halt nochmal höher gesetzt, also am höchsten. Und die spielen in der zweiten Runde eventuell gegen Louisville in Kentucky, also quasi ein Heimspiel für Louisville in der zweiten Runde. Das ist natürlich auch bitter. Also da lauert schon ein erster Stolperstein für Auburn auf dem Weg dann zum Titel.
Dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall top vorbereitet, um mir die Tage abends irgendwelche Studenten anzuschreien, die ich vorher eigentlich noch nie gesehen habe oder zumindest nur mal ein bisschen was über sie gehört habe. Aber klingt gut. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals. Ich würde sagen, über den Draft-Jahrgang reden wir dann vielleicht noch mal ausführlicher im Juni, ansonsten ja bestimmt auch nochmal in der Zwischenzeit bei jeden Tag NBA oder hier. Magst du noch was pluggen, wenn wir schon dabei sind?
Ja, ich weiß ja, dass viele Zuhörer auch bei jeden Tag NBA einschalten. Also von daher gerne einfach auch bei uns am Ball bleiben. Korbjäger, jeden Tag NBA. Ich glaube, mit dieser Kombination ist man dann schon ganz gut ausgerüstet für die kommenden NBA-Wochen und Monate.
Hört auf den Mann, hört den Podcast. Wäre es empfehlenswert, auch und gerade dann, wenn ich nicht dabei bin. Wie gesagt, letzte Woche war ich mal wieder dabei. Hier auf diesem Kanal geht es nächste Woche dann auch wieder normal weiter mit Max. Also eine Folge hier, eine dann auf unserer Patreon-Seite. Dazu der Link patreon.com/Korbjäger-Podcast. Korbjäger mit einer AE, ihr wisst Bescheid. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit der March Madness, viel Spaß mit der NBA weiterhin und bis bald. Reingehauen.
Tschö.